Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Morgen, liebe Ronbärchis, frisch aufgestanden und an die Podcatcher gerannt. Hier ist sie für euch, eine neue Folge von Trek am Dienstag. Trekke gerade am Dienstag, habe ich jetzt gesagt. Es kam komisch raus.
Es geht gut los.
Aber ihr merkt, ihr seid noch nicht wach, ich bin auch noch nicht wach.
Nee.
Simon ist auch noch nicht wach. Guten Morgen, Simon.
Nö, schönen guten Morgen. Sebastian, schönen guten Morgen an euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich spreche nicht mit meiner typischen Energie gerade. Das hat Gründe.
Ja.
Die Gründe liegen hier neben mir in einer Crate und schlafen, Gott sei Dank, schlafen sie gerade, während wir diesen Podcast aufnehmen. Vorweg, wenn ihr übrigens genervt seid, dass ich meine Hundegeschichten mit euch teile, schreibt das ruhig in die Kommentare, dann höre ich damit auf. Falls ihr nicht genervt seid, muss ich jetzt natürlich erstmal in den kommenden Wochen immer so 3 Minuten erzählen, wie das hier gerade so läuft. Sebastian hat das gerade schon gehört, ob er will oder nicht. Aber ihr könnt sagen, ihr wollt das nicht hören. Erzähle ich es euch nicht. Jetzt muss der Sebastian das alleine hören. Ich bin heute alleine da. Meine Frau ist beruflich unterwegs. Das heißt, normalerweise, wenn ich Podcast aufnehme, dann ist der Hund im anderen Raum. Und da sitzt dann meine Frau und kümmert sich, wenn irgendwas ist. Heute mussten wir improvisieren. Ich muss diesen Podcast aufnehmen und habe diesen jetzt, naja, auf die 12. Woche zugehenden Welpen hier in einer Crate, wie der Fachmann sagt. Also so einem recht geräumigen Käfig ist er drin. Weil frei rumlaufen kann ich ihn hier nicht lassen, weil so flippt er nämlich aus in diesem Arbeitsraum. Der ist auch nicht hundesicher. Und jetzt schläft er aber. Sebastian hat gerade live mitgekriegt. Hat noch an der Tür geklingelt, natürlich. Weißt du, irgend so ein Postbote, nichts gegen Postboten, aber der hat bei mir geklingelt. Hier können so viele Nachbarn annehmen. Ich so, habe ich gemacht.
Hund erstmal knallewach. Nicht knallewach, aber wach genug.
So, weil Hund erstmal wach. Dann ist das ja hier eine neue Situation. Und jetzt muss er da erstmal das auch verstehen, dass alles okay ist.
Ja.
Und dass niemand ihn irgendwo aussetzt, wo er irgendwie alleine ist. Und da muss er sich immer vergewissern. Und deswegen wird das eine Aufnahme, die durchaus von Unterbrechungen auch gezeichnet sein könnte. Aber deswegen spreche ich so ein bisschen ruhig. Ja, nicht mit diesem typischen, völlig übertriebenen Simon-Wurf da drin. Ja, wenn ich mich so aufrege über irgendwas oder so, das werdet ihr heute einfach nicht hören.
Nee.
Was ein bisschen schade ist, weil das ja so eine wichtige Folge ist, die wir heute besprechen.
Aber ich finde, der Cisco, der richt sich genug auf für uns vier zusammen. Und deswegen geht das schon in Ordnung. Der hat Puls.
Der hat Puls, ja. Aber Sebastian, also so geht's mir. Hund ist die Antwort. Ja. Wie geht's dir?
Ja, ich kann jetzt mal so Parallelen ziehen zu dir. Ich bin auch heute hier so alleine. Meine Freundin hat frei. Das wirkt sich aber nicht aus, weil die ja gar nicht hier wohnt. Neben mir liegt auch eine Katze. Und ich habe tatsächlich die Hand, die ich nicht zum Dossier scrollen brauche bei der Aufnahme, unter dem Bauch einer schwarzen Katze und die schläft auch, solange bis sie an der Tür schellt. Von daher
sehr schön.
Ist es gar nicht mal so unähnlich zu dir.
Eben. Ja, deine Katzen kennen das ja auch alle schon. Die sind ja relaxter, die wohnen ja auch schon seit Jahren bei dir.
Ja.
Für den kleinen Mann hier neben mir ist das alles noch relativ neu. Er hat sich natürlich schon so gewöhnt an viele Dinge. Aber ich mache jetzt mal ein Foto von ihm.
Ja.
Und das posten wir dann auf Social Media. Und dann könnt ihr meine Situation begutachten.
Ja.
Aber du bist dann auch, Tiere sorgen ja für Entspannung, du bist ja auch entspannt dann, ja?
Ich bin entspannt, ja, ich musste auch gerade, als es an die Aufnahme ging, hatte ich noch die Katze, deren Bauch jetzt auf meiner Hand liegt, die lag noch auf meinem Schoß und die musste dann runter, weil ich musste ja zu dir, Simon, ich musste ja ins Glück, ins Podcast-Glück hier an den Computer gehen und das ging dann aber auch relativ problemlos. Heute Morgen haben wir gemeinsam gefrühstückt, die Katzen und ich, einen Film geschaut.
Ihr habt aber nicht dasselbe gefrühstückt, oder?
Nee. Wir haben unterschiedliche Sachen zu uns genommen.
Gut.
Einen Film geschaut. Heute Nachmittag nach der Aufnahme gibt's eine Spätschicht und es wird noch gekocht. Heute passiert alles, was an Action ist, eher so später am Tag.
Geht mir genauso. Ich habe auch noch eine Spätschicht. Die wird dann ein bisschen entspannter im Wohnzimmer wieder. Glück ist aber ein gutes Stichwort, Sebastian. Ja, denn vielleicht habt ihr Glück. Wir haben nämlich was Schönes für euch eingesackt von Polyband. Die Kollegen von Polyband, die waren zu Gast auf der Timelash, der Doctor Who Convention, bei der wir ja auch auf die Bühne durften und die wir in wirklich, haben wir schon oft gesagt, dass das richtig toll war und eine super schöne Veranstaltung. Und die haben uns so gesagt, ey, komm, ihr habt doch hier diesen Podcast. Wir haben hier interessante DVDs für euch, die ihr vielleicht mal verlosen könnt. Ja, also deswegen vielen lieben Dank an Polyband für diese spontane Aktion. Sebastian, was haben Sie uns Schönes in die Hände gedrückt?
Ihr kennt es schon vielleicht aus einem unserer Freitagstracks, nämlich aus dem 40. den wir letztes Jahr im Mai hatten. Die William Shatner-Doku You Can Call Me Bill auf DVD und zwar auf deutscher DVD. Und ich glaube, das heißt dann, dass die deutsche Untertitel hat bei englischem Ton. Ist das richtig, was ich da behaupte?
Hier steht Sprachendeutsch.
Okay, also ist sie auch
Sprachendeutsch und Englisch,
ja.
Und sowohl deutsche und englische Untertitel. Also ich nehme an, dass da jemand so drüber redet, während der Bilder. Ich habe es jetzt auf Deutsch auch noch nicht gesehen und die DVDs habe ich auch noch nicht reingeguckt, weil die sind nämlich eingeschweißt. Und ihr sollt natürlich die eingeschweißte Version bekommen.
Ja.
Und wir brauchen die beide nicht. Ich habe das anderweitig sehen können.
Und ich besitze die eh.
Und du besitzt die eh, also von daher wollen wir da alle an euch weitergeben. Das machen wir übrigens immer mit Gewinnspielpreisen. Also es ist nicht so ein Ding hier, wo wir dann sagen, oh komm, wir behalten jetzt mal zwei davon.
Ja. Nee, nee,
ja, nix. Also so machen wir das nicht, sondern das geht 1:1 an euch weiter. Sebastian, was muss ich dafür tun, wenn ich nicht Simon wäre und diesen Podcast machen würde, sondern zuhören würde und diese DVD gewinnen möchte?
You Can Call Me Bill kannst du gewinnen, wie immer, wenn man eine E-Mail schreibt an die hallo@trackamdienstag.de mit einem speziellen Gewinnspiel-Kennwort im Betreff. Die muss im Betreff stehen, dann wird das reingelassen. Und dieser Betreff, der wird wie immer, wenn wir das machen, irgendwann im Laufe der heutigen Podcast-Folge verraten, damit ihr auch schön dranbleibt.
Wir wollen ja nicht so diese Gewinnspielabgreifer, die nur 3 Minuten hören und sich das holen. Gibt's wirklich professionelle Gewinnspielabgreifer. Ihr gehört natürlich nicht dazu. Ihr hört ja diesen Podcast. Dieses Kennwort, was wir da verraten, schreibt ihr, wie Sebastian gesagt hat, in die Betreffszeile an hallo@trackamdienstag.de und dort euren Klarnamen rein in die E-Mail. Ganz, ganz wichtig, falls der Absender nicht euer Name ist. Also die E-Mail-Adresse, wenn das dann nicht heraus hervorgeht.
Ja, wenn der E-Mail, wenn die E-Mail-Adresse heißt schnuffelhase76 oder so.
Schwierig.
Dann müsst ihr halt reinschreiben, dass ihr in Wirklichkeit Hans-Manfred Baumberger heißt. Wenn das jetzt die zutreffende Kombination für euch sein sollte. Und auch noch eine wichtige Regel, nur eine E-Mail bitte pro Familie und Haushalt als Teilnahme.
Außerdem bitte nur teilnehmen, wenn ihr eine Versandanschrift in der EU oder in der Schweiz habt. Die Schweizer Höris, die müssen wir öfter mal ausschließen. Ja, wenn so eine PR-Agentur die Sachen verschickt. Wir natürlich, wenn jetzt ein Schweizer oder eine Schweizerin unter den Gewinnern ist, wir würden das auch in die Schweiz schicken. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber EU und Schweiz, nicht Timbuktu, sondern das ist, wird dann ein bisschen teuer und so.
Ja, ja, genau.
Also von daher machen wir es so. Anschrift müsst ihr erst reinschreiben, wenn ihr gewonnen habt, dann fragen wir die nämlich ab. Also checkt euer E-Mail-Postfach auch. Einsendeschluss ist in einer knappen Woche nach Ausstrahlung dieser Folge am Montag, dem 8. Dezember 2025 um 23.59 Uhr und 59 Sekunden. Das ist absolute Deadline.
Mitteleuropäischer Zeit.
Ja.
Für unsere fremdländischen Teilnehmenden noch zugesagt, die trotzdem Versandadressen in der EU haben. Kann ja sein. Oder an den Außenrändern der EU haben die auch eine andere Zeit. Von daher. Also schreibt uns gerne rechtzeitig und ich werde dann auch am Dienstag, den 9. Dezember, flugs auslosen und mich bei euch melden. Und vielleicht gewinnt ihr dann diese sehr, sehr schöne Doku, die wir auch gut fanden, als wir sie besprochen haben. Das ist ja auch vielleicht für euch dann super oder aber auch noch, wie der Engländer und Simon sagen, Stocking-Stuffer, so kurz vor Weihnachten.
Super.
Ja, so eine schöne DVD.
Ich schicke die auch sofort los. Also wenn ich dann die Adresse habe, das geht dann am nächsten Tag direkt auf die Reise. Den ganzen rechtlichen Kram zu Gewinnspielen, das müssen wir euch sagen, den lest ihr in unseren Datenschutzbedingungen auf trackamdienstag.de. Die Kurzversion ist, eure E-Mail-Adressen werden nur für diese Aktion verwendet und dann auch nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht. Also keine Sorge.
Ja, ach, und das, was nächstes Jahr im Februar ist, Simon, das haben ja die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen.
Da haben wir schon in der letzten Folge von gesprochen und da freue ich mich auch tierisch drauf und ich hoffe, ihr freut euch da auch sehr drauf.
Ja.
Es findet statt, es findet auf jeden Fall statt. Es gibt noch ein letztes Mini-Detail zu klären, aber da sind wir auch auf der Zielgeraden. Da muss man schon dann auch am Start sein, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Tickets schnell vergriffen sind.
Ja, das glaube ich auch.
Das wäre der Wunsch.
Ja, das wäre auch mein Wunsch. Also das wollen wir gar nicht alles jetzt hier in epischer Breite wiederholen. Das haben wir ja schon letzte Folge gemacht.
Wird eh sonst zu lang, ja.
Ne? Deswegen jetzt nochmal der Hinweis, falls ihr das irgendwie verpasst haben solltet, spult nochmal in die Voyager-Folge rein von letzter Woche, damit ihr mit uns ja einen unvergesslichen Abend erleben könnt.
So ist es.
Und heute besprechen wir die 450. Dienstagstrack-Folge mit der 13. Episode der 5. Deep Space Nine Staffel. Sie lief am 3. Februar 1997 in den USA und hieß dort For the Uniform.
In Deutschland kam das Ganze am 9. März 1998 und wurde wörtlich übersetzt für die Uniform. Weiß ich nicht, ob das so ein Begriff ist, den man so sagt. Ich handle für die Uniform.
Ja. Oder für die Uniform. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich habe Uniform gesagt. Sagst du Uniform oder Uniform?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, wenn es heißt, wofür machst du das? Dann sage ich für die Uniform.
Uniform, so.
Ja. Aber ich sage ja auch duschen.
Ist auch sinnvoller, weil eine Uni und Form ist ja eine Zusammensetzung. Universal und Form. Und ja. Man macht es ja nicht für die Form, sondern macht es für die Uniform, oder?
Aber ich glaube, der deutsche Titel ist genauso gut oder schlecht wie der englische, ja, weil auch For the Uniform klingt natürlich so sehr, es klingt steif etwas.
Total.
Ein Satz, wofür machst du das? Für die Uniform. Ich glaube, ich müsste lachen, wenn ich das sagen würde.
Ich würde auch total lachen. Ich würde auch eher sagen, für den Amtseid oder für meinen Schwur oder für mein Gewissen. Aber gut, für die Uniform, das ist halt so gemeint und das kaufen wir jetzt einfach mal so.
Ja.
Sebastian, erzähl mal ein bisschen was zur Genese dieser wirklich bemerkenswerten Folge.
Tja, wir haben einen alten Bekannten wieder da. Wir verdanken ihm nämlich einige der schönsten Next Generation Episoden und auch bei Deep Space Nine hat er in den ersten beiden Staffeln so manche unserer Lieblingsfolgen geschrieben. Auch die Kelly prämierte übrigens. Hört mal hin, hier bei DS9 war es Do It, Progress, Necessary Evil, Blood Oath, Crossover.
Irre.
Bei der Next Generation war es The Inner Light, hat dann mitgeschrieben, ja, hat auch Preise bei uns abgesahnt. Und dann hat er auch noch den Charakter des Garak erfunden. Von wem ist die Rede?
Die Rede ist von Peter Allen Fields. Ja, dem Altvorderen, wie du es hier in den Skript reingeschrieben hast, das kann man wirklich so sagen. Der ist immer gut, wenn der was macht. Und er hat ja mit Duel, das ist ja eine Liste, da kann man auch wirklich stolz drauf sein. Und jetzt haut er hier noch einen raus. Die letzten 3 Jahre allerdings war es ruhig um ihn geworden, denn der Co-Produzent war nach Staffel 2 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Doch nun meldete sich Fields mit seinem allerletzten Volldrehbuch zurück. Danach ist Schluss. Dann liefert er keine komplette Geschichte mehr.
Chef Arabert sagt dazu, Peter war und ist Teil der Familie. Und wenn Peter uns darum bittet, eine Episode schreiben zu dürfen, dann schreibt Peter eine Episode.
Stabautor Hans Beimler machte den finalen Rewrite ohne Credit und meinte dazu, das war ein großes Vergnügen, denn Peter war lange dabei gewesen, kannte die Serie und machte einen großartigen Job. Auch für mich ein tolles Duo, Hans Beimler und Peter Allen Fields. Was soll denn da schief gehen, wenn die beiden zusammenarbeiten? Einen Umbruch, den gab es in diesem Produktionsjahr auch bei den Regisseuren. TNG-Veteranen wie Corey Allen, Winrick, Colby, Cliff Ball und Alexander Singer, die zogen sich immer mehr zurück.
Und an deren Stelle wurde ein neues Team zusammengestellt. In den vergangenen Wochen fielen bereits Namen wie Mike Vihar, Jesus Salvador Trevino oder Alan Craker. Hier nun die erste Regiearbeit von einem weiteren Trek-Neuzugang, Victor Lobel. Das Name, den kenne ich auch. Schon von früher als wir vor, aber liest man und denkt wohl, ach guck mal, der Victor wieder.
Baron Victor von Lobel.
Ja.
Ist das wahrscheinlich.
Bruni Löbel, genau, ja.
Bruni Löbel, ja, wir haben uns über Frankenstein unterhalten in unserem Vorgespräch. Damit ihr auch mal wisst, worüber wir uns unterhalten. Über Frankenstein. Nächste Woche dann Dracula, Sebastian.
Ja, also ich habe Frankenstein gestern gesehen, fand den gut.
Ich habe Frankenstein gestern gesehen, fand den nicht gut.
Wir haben aber auch unterschiedliche Frankenstein-Filme geguckt. Das glaube ich auch doch dazu, dass wir die gut fanden und nicht gut fanden. Ne?
Also, starten wir in die Folge.
Ja.
Der Sisko ermittelt. Der ist in Ermittlerlaune. Der sucht einen Herrn namens Zinata. Frank Zinata. Der ist da irgendwo unterwegs. Der soll eigentlich kommen. Und der befindet sich auf so einem Ja, was ist das? Das ist so eine Star Wars Umgebung, so ein Planet. Es sind im Grunde die Star Trek Höhlen nur ein bisschen besser ausgestattet. Und da wohnen so ein paar Leute, die da rumlaufen.
Ja, die laufen gar nicht viel. Die sitzen eigentlich eher alle am Boden und kümmern sich um ihre Lumpen. Der eine sitzt da und schweißt. Familien kochen ihr kerkeliges Abendessen. Man nennt sie auch die armen Leute, dass sie noch nicht draußen mal wohnen. Vor der Tür, an der frischen Luft, müssen die in diesen Höhlen wohnen. Und damit er nicht so ganz da herausfällt in seiner Suche nach dem Cinta, hat sich auch der Sisko ein entsprechendes Kleidungsstück angezogen, dass er auch so aussieht wie die. Aber er hat den aufreizend aufgeklappt. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, so Swashbuckler-mäßig, ja. Das ist ein Abenteuer. Endlich mal diese miefige Star Trek-Uniform ausziehen und da unten auf einem Planeten inkognito ermitteln. Das macht ihm wahrscheinlich Spaß, dem Spencer, dass er da mal auch ein bisschen Brusthaar zeigen darf. Ich fand, er hat so ein bisschen Han Solo-mäßig auch so. Das ist, glaube ich, so eine Weste auch, die er da trägt, ne?
Lässt ihm.
Ja, natürlich, klar. Der ist ja immer gut. So ein schöner Mann, der Avery Brooks. Ganz eindeutig. Fragt er so ein bisschen rum, habt ihr den Sinatra gesehen? Nee, haben wir nicht. Keine Ahnung, von wem du da willst. Ich schweiß weiter, lass mich doch in Ruhe. Und dann geht er halt so durch so einen
Vorhang. Er kriegt das schon gezeigt von dem Schweißer. Der zeigt ihm.
Ja, sagt er so, hier, da geh mal in die Richtung.
Da musst du reingehen. Da,
irgendwo in die Richtung. Und dann geht er durch diesen Vorhang, was auch irgendwie geil ist, dass da so Vorhänge sind, durch die man gehen kann in diesem öffentlichen Raum. Und dann gerät er in einen Hinterhalt, kann man fast sagen. Denn es taucht nicht auf der Mr. Zinata, sondern ein alter Bekannter.
Nicht rumdrehen, bleiben Sie so, schmeißen Sie Waffe weg. Ach, der Eddington ist da. Den sucht er ja. Das erfahren wir ja in dem Logbuch eingangs. Auf dessen Spur ist er. Der Michael Eddington ist da. Unser Lieblingsverräter. In der letzten Forther-Episode hat er sich als solcher zu erkennen gegeben. Jetzt hier in der zweiten Forther-Episode geht's weiter mit seiner Geschichte hier. Und er sagt, der singt da, der kommt nicht. Der hat einen Unfall, bedauernswerter Unfall.
Der ist nämlich in den Badlands abgestürzt auf einem Planeten, wo es gar nicht mal so angenehm ist, wenn ich den Eddington richtig verstanden habe. Er sagt, der Zinata, der lebt noch. Kein Problem, aber ist gar nicht so angenehm. Also wir haben den nicht umgebracht, denn das ist das, was Sisko dem Eddington natürlich sofort vorwirft. Ne? Aha, habt ihr wieder einen gekillt, ja, den Informanten jetzt. Wir sind keine Killer. Der lebt und der ist da jetzt. Die Frage ist nur, wie lange er lebt, schildert Sisko. Der wird also langsam sterben. Naja, sagt Eddington, der wollte uns ja auch verkaufen an euch, an Starfleet. Er wollte uns betrügen. Und das ist natürlich Munition für den Sisko, der sagt, ja, mit Betrügen kennst du dich ja aus, Eddington. Denn wir erinnern uns, der Eddington war ja mal eine Zeit lang Sicherheitsmitchef auf der Station, quasi so das Pendant zum Odo, und hat sich ja dann hinterher als Maquis-Mitglied herausgestellt, hat den gefoppt, den Sisko, und alle anderen, hat diese großen Industriereplikatoren geklaut. Und seither hat der Sisko so eine kleine Wut im Bauch, ne, und will den halt stellen.
Und geht da auch höchstpersönlich rein in dieses Refugee-Camp auf einem Maquis-Planeten. Hat natürlich ein Gesicht, der ist so ein Prominenter eigentlich.
Natürlich.
In der Sternflotte oder auch überhaupt im Alpha-Quadranten ist er ein Prominenter. Und dann kommt er da rein. Das ist ein bisschen so, wie wenn Jagd auf RAF-Leute gemacht wird. Und dann kommt da in so einem Refugee-Wams, auch so halb aufgeklappt, kommt dann da Hans-Dietrich Genscher rein.
Ich hab fast gedacht, du sagst jetzt Helmut Schmidt. Das wäre noch lustiger gewesen.
Nee, schon. Ich wollte jetzt auf den Innenminister, weil dem untersteht ja, wenn ich das richtig verstehe, stehe die Polizei und so.
Also, du hast natürlich recht. Das macht überhaupt keinen Sinn. In der Story soll uns ja gesagt werden, dass es für den Sisko persönlich ist. Es ist nicht nur seine Pflicht als Offizier, den Eddington zu stellen, sondern er ist ja persönlich hintergangen worden und deswegen musst du ihn da ins Spiel bringen. Aber sinnvoll ist das nicht, ja.
Und eigentlich müsste von oben auch mal jemand sagen, das ist nicht sinnvoll, dass sie das so persönlich nehmen und auch so persönlich durchführen.
Sagt ja hinterher auch noch einer.
Das sagt auch hinterher auch noch einer, aber das läuft ja jetzt hier schon Monate uncheckt. Aber auch das ist ja wieder verrückt, weil wir kriegen auch erzählt, dass er schon 8 Monate ihn gesucht und nicht gefunden hat und dass das ganz, ganz schwierig war. Dafür hat der Sisko aber jede Menge andere Sachen auch gemacht. Weil ich kann mich an keine einzige Episode in der Zwischenzeit erinnern, wo wir mal diesen Plotfaden verfolgt hätten, dass er fieberhaft den Eddington sucht.
Kein einziges Mal. Also ich denke gerade darüber nach, aber der scheint vergessen zu sein. Also vielleicht so ein Hobbyprojekt. Also vielleicht war das so in seiner Freizeit. Ist er dann immer los und hat versucht zu ermitteln. Klingt nicht überzeugt.
Nee, also gut. Du kennst dich ja aus mit Betrug. Du hast uns ja betrogen hier. Nachdem er ja auch, das muss man über Eddington sagen, ja den Sternflottenoffizier, der er war, ja auch sehr überkorrekt gegeben hat. Mhm. Also ihn hat man ja eigentlich lange Zeit für jemanden gehalten, der dich an den nächsten Admiral verpfeift, wenn du mal, oh, lass es mal Auge zudrücken und wir holen den Quark da raus, weil der schafft das nicht alleine, nehmen wir die Defiant, dürfen wir zwar nicht, aber ist egal. Eddington wäre derjenige gewesen, der gesagt hätte,
das geht nicht,
der gepetzt hätte, ja, beim Admiral, die wollen die Defiant nehmen. Als solcher hat er sich ja verkleidet, um seine Tarnung als Marquis noch besser zu machen. Ja? Und vielleicht ist deswegen das noch so krass, weil diese Tarnung so total ins andere ging. Ja? Er hätte ja auch ein Sternenflottenoffizier sein können, der auch so ein bisschen laissez-faire ist. War er aber nicht.
Er hätte sich vielleicht sogar verdächtig gemacht damit, dass er so überkorrekt ist. Also wenn, hätte ja auch so sein können.
Oder gerade nicht.
Oder gerade nicht. Schwierig. Ich glaube, weißt du, was auch ein Grund sein könnte dafür, dass er sich so gegeben hat? Die haben alle gedacht, der Eddington ist ein Arsch. Mhm. Ich will eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben, weil der verpetzt sich sofort und der ist überkorrekt und ich muss aufpassen, was ich sage, wenn ich mit dem zusammen abhänge. Und dadurch hatte der keine Freunde. Und es ist gut, dass er keine Freunde hatte, weil niemand kam dann auf die Idee, mal so ein bisschen genauer zu gucken, wo kommt der überhaupt her? Ne? Also vielleicht ist das auch so seine Idee gewesen. Es hat ja funktioniert. Es hat super funktioniert.
Verstehe. Dann ist es ja ganz gut eigentlich, dass die Szene, die später aus der Folge rausgeschnitten wurde, weil die deine Plausibilitätserklärung, die du jetzt hier einbringst, noch besser macht. Kommen wir nachher zu. Ist nämlich eine Folge. Ist was rausgeschnitten worden, nämlich hier.
Jetzt erzählt der Eddington natürlich, er will ja immer noch den Sisko davon überzeugen, dass der Sisko auf der falschen Seite steht, der Geschichte. Und er, Eddington, auf der richtigen Seite der Geschichte. Na, guck doch mal raus. Und jetzt erfahren wir, wer das überhaupt ist, diese Leute, die da so ein bisschen ärmlich wirken. Das sind die Kolonisten. Die waren auf Salva 2 und das war super toll. Das war ein lauschiges Plätzchen, Sebastian. Also da hast du Möhren angebaut und Wetter war schön und war einfach geil.
Ja.
Dann kam die Föderation, hat gesagt, pass mal auf, wir haben diesen Deal mit den Cardassianern. Ihr müsst jetzt hier weg, weil wir das an die Cardassianer geben. Und jetzt guckt ihr das mal an da draußen. Jetzt haben wir hier die Flüchtlinge, die nicht wissen, wo sie hin sollen und die hier in Armut leben.
Ja, sagt der Sisko, wir haben denen aber angeboten, dass wir sie umsiedeln. Und das wollten sie nicht. Ja, das wollen die auch nicht. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn dein Vater ausziehen müsste, weil die Cardassianer das sagen? Und ich bin ja, also emotional bin ich vielleicht ein bisschen auf Eddingtons Seite, ja, aber sachlich bin ich ja komplett auf Siskos Seite.
Geht mir genauso.
Weil ich wohne ja hier auch seit 15 Jahren in einer Wohnung, die gehört einer mittlerweile sehr alten Dame. Mhm. Und die vermietet die an mich. Und ich hoffe, die wird noch 8000 Jahre alt und vermietet die immer weiter an mich. Mhm. Nur das ist ja nicht so ganz wahrscheinlich. Und es könnte mal irgendwann der Fall eintreten, dass deren Erben meine Vermieter sind. Ja. Und die können das dann entweder weiterführen oder die können das nicht weiterführen. Und die können sagen, du musst aus deinem Zuhause, was vielleicht dann schon ein Vierteljahrhundert mein Zuhause ist und wirklich, wirklich sich für mich wie ein Safe Space anfühlt, musst du raus. Und Simon, soll ich dir was sagen? Ich muss dann da raus.
Na klar.
Da kann ich nicht sagen, ich gründe jetzt mit dem Simon eine Terrorgruppe gegen die.
Das könntest du schon sagen. Und eine andere Version von mir würde sagen, klar, ich komm vorbei, lass uns die fertig machen. Aber wir würden beide Schwierigkeiten bekommen. Deswegen hast du diese Chance nicht. Und das ist auch gut so, dass du die nicht hast.
Ja, und deswegen tue ich mich mit den Marquis auch immer so ein bisschen schwer. Weil es ist ja nicht so, als würde man denen alles wegnehmen wollen.
Eben.
Also ich denke, die kriegen ja schon eine angenehme Föderationswelt, wo das auch alles gibt, was einigermaßen, natürlich musst du dich umstellen in gewisser Weise, aber ich verstehe nicht, warum die sich darauf einlassen. Denn die Marquis, das ist ja auch noch vielleicht wichtig, das sind ja auch zwei Sorte Leute, Simon.
Zwei Sorten.
Mhm. Ja, die Marquis, das sind einmal diese, die wirklich rumfliegen in Raumschiffen und irgendwelche Terrorakte begehen. Mhm. Und dann sind das die Leute, die da rumsitzen und traurig sind, dass sie ihren Acker nicht mehr haben.
Richtig.
Und das ist ja schwierig. Sind die dann auch Maquis? Weil Maquis bezeichnet ja eigentlich die Widerstandskämpfer, aber die kämpfen ja nicht. Die sind ja nur die Bevölkerung unter dieser Regierung von Eddingtons.
Ich würde schon sagen, die Maquis, so wie Starfleet sie versteht, sind die Leute, die auch wirklich in Aktion gehen und Rumbalan und Cardassianer umbringen. Ich glaube, die Leute, die auf den, also die Betroffenen, die Siedler, die sind Sympathisanten. Mhm. Ein Großteil sind Sympathisanten, die werden da ja unterstützt, die brauchen ja auch Rohstoffe, die müssen versteckt werden und all sowas. Und das werden viele von diesen Siedlern tun. Wir hatten die Diskussion ja schon in The Maquis, also ob das jetzt sinnvoll ist, was die machen oder nicht. Ich bin deiner Meinung. Ich glaube, dass der Griff zur Waffe, so emotional das auch ist, das Thema, dass es einfach falsch ist. Weil die Föderation ja nicht sagt, ihr müsst da einfach weg, sondern wir schaffen euch irgendwo einen Ort. Also gehe ich mal davon aus, dass die Föderation das so macht. Wir schaffen euch einen Ort, wo ihr unterstützt werdet von uns und der vielleicht sogar schöner ist, möglicherweise. Und dann bleibt ja nur noch übrig diese emotionale Verbindung zur Heimat. Und das kann ich ja verstehen, wenn schon Opa Selig da die Gurken gezogen hat und alles ist total schön. Ich kann das emotional verstehen, aber hier als Bürger einer Gruppierung wie der Föderation passieren dann einfach mal manchmal so Dinge, die das erforderlich machen für das Wohl der Gemeinschaft. Und wenn das fair zugeht, kann die Antwort nicht Gewalt sein. Das ist meine Meinung.
Und ich glaube auch, es ist hier fair zugegangen, weil wir kriegen ja immer erzählt, dass auch einige kardassianische Welten jetzt auf einmal auf der Seite der Föderation liegen und dass die ihrerseits auch gehen mussten. Und dass das hier ein Kompromiss ist, ein politischer Kompromiss, der geschlossen ist für eine größere Sache, nämlich für den Weltraumfrieden.
Ja.
Von Weltfrieden kannst du ja nicht reden. Das eine, wo ich wirklich sage, dass es schwierig ist, dass bei dieser Übergabe der Kolonien, haben wir ja gehört, dass sich die Cardassianer mal wieder so typisch cardassianisch gegeben haben und alles andere als zimperlich zur Sache gegangen sind.
Ja, und da kommt wahrscheinlich auch der Hass her, so, ja.
Und da kommen dann wahrscheinlich diese Sachen her. Klar, wenn die Erbengemeinschaft mich hier irgendwann mal aus der Wohnung rausbekommen muss, hoffe ich nicht, dass sie mich verprügeln, um das hinzubekommen. Weil dann könnte ich durchaus Simon anrufen und fragen, kannst du mal vorbeikommen und mit mir was unternehmen? Aber das sind ja, jetzt erzähle ich ja schon, das ist ja schon ein großes What-If.
Das ist hoffentlich ein großes What-If, ansonsten würde ich so ein bisschen den Glauben verlieren. Aber ja, das ist auch meine Meinung. Und gut, ich habe nicht so sehr dieses Heimatsverbundene, das verstehe mich nicht falsch, ich bin ganz froh, also wenn ich das jetzt auf mich beziehe, in Deutschland zu leben, weil das ein einigermaßen sicheres Fleck Erde ist und Land, das Wohlstand hat und hier gibt's keinen Krieg, hier gibt's keine Vulkane, die einfach ausbrechen und das ist auch schon ganz nett hier und ich esse auch sehr gerne ein Schäufele und ich mag das auch alles, wunderbar, aber ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der hier die Flagge einfach hisst und sagt, boah, hier, ich bin, das ist hier meine Hut. Das ist einfach nicht so. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Und wenn mir irgendwer an einem anderen Fleck, der genau mir das Gleiche bietet, mir ein Refugium bietet und den Umzug bezahlt, dass die Möbelpacker kommen und so, dann würde ich mich da schon relativ breitschlagen lassen.
Ja.
Ich würde versuchen, das Maximum rauszuholen, aber letztendlich würde ich ja den Sinn auch darin sehen, das so zu machen. Was ist die Antwort? Die Antwort ist Krieg.
Ja, und jetzt drehen wir das nochmal auf den Eddington. All das, was wir uns jetzt hier so diskutierend erarbeitet haben. Ich finde, da kannst du nicht zu tief gucken, was der eigentlich will. Weil du greifst da ins Leere argumentativ.
Ja, aber er kriegt ja eine Facette verpasst in dieser Folge.
Ja.
Am Ende noch. Und vielleicht sitzen wir da mit der Diskussion fort.
Okay.
Was den Eddington wirklich umtreibt. Aber das kannst du auch nicht gleichzeitig dann wieder auf die Maquis überstülpen.
Nee, er ist schon so ein besonderer Typ da drin, der nicht so ist wie alle anderen da.
Er ist ein besonderer Typ und ich bin letztendlich bei Sisko, er hat irgendwann mal einen Eid geschworen, dass er die Föderation verteidigt und sich unterwirft. Und wenn man das irgendwann nicht mehr will, dann kann man ja auch sagen, okay, Freunde, ich suche mir jetzt was anderes, ihr könnt mich mal alle. Aber dass er die dann verarscht im Dienst, ist ja dann auch nochmal eine andere Qualität.
Jetzt hatte das nur in der Folge For the Cause, außer dass die Cassidy Hobbs genommen wurde, aber die ist ja jetzt auch schon wieder da, das hatte gar nicht so große, tief einschneidende persönliche Konsequenzen für den Sisko. Will sagen, dem haben schon ganz andere Leute wahnsinnig irre Sachen angetan.
Ja.
Den hat schon eine Frau in so eine Kiste eingesperrt.
Ja.
Und die Kiste in der prallen Sonne stehen lassen.
Das war noch Zeiten, ja.
Und dann ist er da wieder rausgekommen.
Ja.
Und der Sisko, der ist schon sehr sauer hier in dieser Folge. aber der ist auf eine Art und Weise sauer auf den Eddington, wie ich mir gar nicht sicher bin, ob das dazu passt, was der gemacht hat. Weil der nimmt eine Sache sehr, sehr persönlich, die viel weniger persönlich war, als andere Antagonisten gemacht haben.
Ich glaube, dass Sisko in erster Linie einfach sauer ist auf sich, dass er sich so hat verarschen lassen von dem. Und vielleicht auch ihm sogar mehr getraut hat als beispielsweise einem Odo, obwohl er es nicht zugeben würde. Sisko steigert sich hier in was rein. Und ich glaube, wenn du Sisko auch so nimmst, weil du ja gesagt hast, dem ist so viel angetan worden, der hat seine Frau verloren im Dienst, könnte er ja auch sagen, das liegt an Starfleet, weil wir da halt auch hingeflogen sind und all sowas. Aber trotzdem ist er bei der Uniform geblieben. Er war auf Deep Space Nine mit seinem Sohn als alleinerziehender Vater. Er wollte da nicht hin. Er wollte irgendwo, wo es ruhig ist, schön, und wo er seinen Sohn aufziehen kann. Aber die Uniform, der Schwur, war halt so wichtig, dass er gesagt hat, okay, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, ich habe meine Probleme damit, aber ich mache das trotzdem. Ich bin ein Mann meines, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Und ja, er kann dann einfach nicht verstehen, dass so jemand wie Eddington das alles in den Dreck wirft.
Und ich verstehe jetzt auch den Sisko ein bisschen besser, wo du nochmal den Anfang der Serie erwähnt hast gerade. Denn er hat ja auch schon sehr, sehr irrational den Hass aufgrund des Todes seiner Frau projiziert auf den Jean-Luc Picard, der ja nicht den Willen der Borg hatte, als er agiert hat. Der ist denen genauso in die Hände gefallen, wie der deutsche Episodentitel besagt, und hat dann da als Locutus gewütet. Aber diese Transferleistung macht der Sisko anscheinend manchmal.
Exakt.
Und der Eddington macht ja auch eine ziemliche Transferleistung hier, denn hier haben wir eines von mehreren klassischen Filmzitaten, wo er nämlich sagt, hier zieh mal den Vorhang offen, guck dir da die Refugees an. Der Peter Allen Fields hat hier mehrere klassische Filme reingebracht, wie es sich für einen Altmeister gehört. Und das hier bezieht sich auf die 1938er Robin Hood-Verfilmung mit Errol Flynn. In einer Szene da nämlich, da führt der Robin Hood seine Maiden Marian in ein Lager der Bauersleute und zeigt, wie die alle da Hunger leiden. Und naja, der Sisko ist jetzt nicht gerade eine Maiden Marian. Könnten sie mal versuchen, ihn so fertig zu machen, aber es fühlt sich der Eddington ein bisschen wie eine Art Robin Hood an, und er denkt das, glaube ich, von sich selbst sowieso, dass er das ist.
Ja, das denke ich auch. Schön. Hätte ich nicht gedacht, dass es aus dem Robin Hood Film kommt. Das ist eine coole Info. Diese Diskussion findet jetzt statt zwischen den beiden. Sisko sagt halt, nee, so einfach ist das nicht. Man hat denen das nicht einfach weggenommen, man wollte sie umsiedeln. Eddington sagt, Starfleet hat denen alles weggenommen, wofür die halt jahrelang gelebt haben. Und er versucht, wie gesagt, Sisko zu überzeugen, dass er auf der falschen Seite ist. Und jetzt kommt Sisko und sagt, weißt du, was diese Leute sind? Das sind tatsächlich Opfer da draußen, aber nicht Opfer der Föderation oder der Cardassianer, sind Opfer des Maquis. Euch, weil du denen ständig einredest, die haben die Hoffnung, wieder in ihre alten Siedlungen zurückzukehren. Und das wird niemals passieren. Ist natürlich Quatsch, was der Sisko da sagt. Also die sind natürlich nicht Opfer des Maquis. Klar, Eddington ist nicht ehrlich. Also Eddington hält diesen Widerstand mit hoch, aber man kann ja nicht sagen, dass die Opfer des Maquis sind, sondern die sind Opfer der Umstände, der Politik.
Ja, eben. Das ist ein bisschen so, wie wenn du sagst, Egon, weißt du noch, in den 80er Jahren, da ging's dir doch gut. Da hast du dich doch sicher gefühlt. Wir könnten dir das jetzt zurückgeben.
Ja.
Dabei gibt es gar nicht die Möglichkeit, das dem Egon zurückzugeben. Das ist ein Luftschloss. Aber es ist interessant, dass der Eddington auch solche Luftschlösser hier eigentlich verspricht, die er gar nicht halten kann. Er betätigt sich zwar mehr wie einen Che Guevara als wie eine Alice Weidel, aber was dahinter steht, ist auch ein unerfüllbarer Bullshit einfach.
Ja, in dem Fall sehe ich nicht, wie die Handlungen des Maquis da irgendwas an der Situation verändern könnten. Sehe ich einfach nicht.
Ja, interessant ist das. Aber was sagt er denn? Da, das ist noch so ein Satz für mich, Simon. Da draußen ist ein Krieg und du bist auf der falschen Seite, sagt der Eddington. Und da würde ich als Sisko sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Da bahnt sich gerade mit dem Dominion was ganz Schlimmes an. Und wir sollten eigentlich mal zusehen, dass wir klarkommen hier im Alpha-Quadranten.
Ja.
Und du redest von diesem Käse, dass du hier die Umsiedlung nicht mitmachen willst, da redest du von einem Krieg?
Absolut.
Ach, das ist so ein Ding, was sich auf die aktuelle politische Lage beziehen lässt, dass man sagt, wirf doch mal einen Blick auf das viel größere übergeordnete Problem.
Ja.
Und mach doch nicht deinen unwichtigen Scheiß hier gerade. Du verkaufst hier naiven Leuten naive, unerreichbare Sachen.
Ich finde das ein total guter Hinweis von dir. Das hätte man hier auch noch stärker bringen können, dass jetzt so sagt, wenn das Dominion kommt, dann siedelt hier nirgendwo irgendwer. Verstehst du? Weil dann gehört uns das alles nicht mehr, sondern dem Dominion. Und da gibt's ein paar andere Regeln, wenn die Jem'Hadar hier alles übernehmen. Und wir müssen da friedlich rausgehen aus dieser Sache. Sehr guter Punkt. Aber Eddington, der ist auf seiner Mission, genauso wie der Sisko auf seiner Mission ist. Und sagt dem Sisko dann auch, der ihn ja auch so ein bisschen provoziert, erschieß mich halt und so, sagt der Eddington, wir sind keine Killer, aber komm mir bloß nicht hinterher. Du wirst es bereuen. Und mit diesen Worten beamt er sich hinfort.
Sisko sofort am Funken. Ey, wo ist der denn hin? Ja, auf einen kleinen Maki, Jäger und der fliegt aus dem Orbit raus. Okay, hochbeamen, hinterher. Und wir sehen dann noch den Maki von dieser, also den, dieses Schiffchen von dieser Kolonie wegfliegen und damit gehen wir in den Vorspann. Nach nur 42.
Habe ich auch gerade gedacht.
Diskussionsminuten. Tut mir leid, aber es ist saftig, Simon. Es ist saftig.
Es ist saftig und ich glaube, jetzt haben wir aber auch schon ganz schön viel Grundlage gelegt für unseren Argumentationsbunker, den wir hier bauen. Jetzt fliegt die Defiant Richtung Badlands und verfolgt den Eddington. Kira ist dabei, Dax, Sisko, Worf, alle sind sie dabei. Ich glaube, O'Brien, den sehe ich da nicht, aber der kommt später auch noch. Und man ist dem dicht auf den Fersen. Also in 22 Minuten sagt der Worf, sind wir da und dann können wir den Typen stellen. Und der Sisko,
Kacke.
Ja, Kacke, aber der Sisko, der wirkt so, als hätte er richtig Spaß bei der Arbeit. Also der sagt, sehr gut. Oder? Und der hat so das Jagdfieber in sich, finde ich. Also der ist richtig gut drauf.
Meinst du, der müsste eigentlich so einen Hut mit so einem Gamsbart tragen dran?
Genau, exakt, ja. Und mit dem Horn mal so ein bisschen blasen.
Aber das Problem sind diese 22 Minuten, die du gerade gesagt hast. Denn nach nur 20 Minuten wird er in den schützenden, sensorenstörenden Plasmafeldern der Badlands verschwunden sein. Ist da jemand näher dran? Wo ist denn die Malinche? Ja, die patrouilliert da gerade. Ja, okay, dann lass es die mal anrufen. Mit unserem neuen Holokommunikator funktioniert er. Ja, funktioniert gut. Und der O'Brien wollte ihn schon lange mal einweihen. Schalt den doch mal an. Und Simon, da habe ich ja Bauklötze gestaunt damals.
Ich auch damals, ja.
Um mal wieder ein Sebastian-Klassik-Zitat zu bringen.
Ja, aber ich habe mit dir Bauklötze gestaunt, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe. Es gibt so ein Upgrade. Man kann sich jetzt per holographischer Projektion unterhalten. Und das geht so. Da ist so ein kleines Feld hinter dem Sisko. Also der kann seinen Sessel wupp umdrehen, blickt dann auf so eine Computerwand. Aber vor der Computerwand ist so eine Raute im Boden. Und innerhalb dieser Raute erscheint dann der Colonel Sanders.
Der Captain. Wow, Plot Twist.
Und hat
Fingerlicking good, Simon. Fingerlicking
good. Hat ein paar gegrillte Hähnchen dabei. Also das ist jetzt der KFC gebrannte Replikator. Nein, Captain Sanders, der von der Malinche, der Captain. Und der, ja, ist natürlich klar. Ne? Also da steht jetzt der Schauspieler einfach innerhalb dieser Begrenzung und tut so, als wäre ein Hologramm. Aber in der Serienwelt ist er halt ein Hologramm. Und jetzt muss man nicht mehr auf diesen 2D-Monitor gucken.
Fun Fact zum Colonel Sanders. Heute am Aufnahmetag hat ein lieber Freund von mir Geburtstag.
Ja.
Dessen Mutter ihm, als er sehr klein war, hat er immer gefragt, wenn die da so dran vorbeigefahren sind, wer ist denn dieser Mann? Und warum steht da KFC? Und seine Mutter hat ihm erzählt, das hat er auch, glaube ich, bis ins Teenageralter geglaubt, meinte er mal. Der hat ihr geglaubt, ja, der sagt sie, das ist der Karl Friedrich Clausen.
Seine Freundin nennt ihn Colonel Sanders, aber eigentlich ist es Karl Friedrich Clausen.
Ja, genau.
Sehr schön. Was für ein Versprecher, Mann.
Das ist kein Versprecher. Die Mutter hat die hat es sowieso faustdick hinter den Ohren. Der lebt schon leider ein paar Jahre nicht mehr, aber die hat den Jungen gerne mal verarscht. Mhm. Weil sie dachte, wenn ich schon ein Kind in die Welt gesetzt habe, dann verarsche ich den auch. Mhm. Und dazu gesagt, ja, das ist Karl Friedrich Clausen natürlich. Und der hat das dann auch im Schulhof auch seinen Kollegen erzählt. Wir waren am Wochenende bei Karl Friedrich Clausen essen und da haben die ihn alle angeguckt, wo warst du essen und so. Und dann hat sich das langsam mal erst aufgeklärt.
Das hat mein Vater auch manchmal ganz gerne mit mir gemacht. Im Märchenwald,
ja.
Sebastian, wir hatten das Thema neulich, im Märchenwald, da war so eine komische Hütte, so ein Schuppen. Und ich fand das immer so ein bisschen gruselig. Mhm. Ich meine, der Märchenwald hatte ja auch so eine leicht mystische Atmosphäre.
Schlimm, ja.
Schlimm, ne? Und da war so, was ist denn da? Was ist denn da in dem Schuppen? Und mein Vater, da kommen die kleinen Kinder rein. Und das war natürlich, ei, du. Das hat mich beschäftigt.
Ja, natürlich.
Und Anyway, das ist jetzt so ein neues Gimmick. Ich glaube, Gimmick ist der richtige Begriff hier. Und jetzt könnte man meinen, das ist jetzt immer so in Star Trek. Das ist so dieses neue Ding, aber ist gar nicht, sieht man gar nicht so oft, ne?
Nee, ich glaube auch, dass sie das für diese Episode nur gemacht haben. Aus Gründen, die wir euch jetzt erzählen werden. Und als diese Folge dann um war, hat man gedacht, jetzt haben wir den Grund gar nicht mehr. Jetzt müssen wir es noch einmal zeigen, damit es nicht so random wirkt, dass wir das nur in dieser einen Folge hatten. Aber dann schaffen wir das auch wieder ab, weil das bringt nichts, das führt zu nichts. Denn diese Folge ist, wie gesagt, das erste und das vorletzte Mal, dass wir das Holokommunikationssystem hier sehen.
Stabautor Ron Moore sagt dazu, dafür hatte ich mich jahrelang stark gemacht, denn ich finde es einfach absurd, dass es im 24. Jahrhundert Holodeck-Technologie gibt, mit der man das antike Rom nachbilden kann und gleichzeitig läuft die Kommunikation über steinalte Fernsehmonitore einfach nur albern. Aber das Produktionsteam zu dieser Änderung zu bewegen, das war unfassbar mühsam. Im Original sagt er, like pulling teeth, wie Zähne rausziehen, klingt nicht so angenehm.
Chef Ira Bär sagt, je länger Szenen sind, in denen die Charaktere über den Hauptbildschirm kommunizieren, desto langweiliger werden sie. In dieser Folge wurde so häufig mit Eddington gefunkt, dass es hinten und vorne nicht hingehauen hätte, wenn all das über den Viewscreen abgewickelt worden wäre. Das hätte den Tod jeglichen Dramas bedeutet. Und da bin ich ganz bei ihm. Das ist ja hier wie so eine, weißt du, bei Dewart sind die Kira und der Maritza gemeinsam im Knast. Da kannst du mit der Kamera ein bisschen rumfahren. Auch wenn das nur dieses Knastset ist, machst du da so einen klaustrophobischen Two-Hander draus. Aber wenn das über diesen komischen Monitor da vorne auf der Brücke die ganze Zeit geht, glaube, das wird mühselig. Und auch nach spätestens 5 Minuten denkst du, was gucke ich hier eigentlich? Warum ist das so?
Verstehe ich den Punkt, aber ich weiß nicht, ob das so auch so wahnsinnig dynamisch ist. Vor allen Dingen, weil der Sisko ja auch immer auf seinem Sessel sitzt
Den
anguckt, ne? Effektmann Gary Hutzel, der sagt Folgendes dazu. Das mit dem Holokommunikator war von vornherein eine entsetzliche Idee. Wir mussten darstellen, dass die Kommunikation dreidimensional vonstatten geht, aber Fernsehen ist nun mal ein zweidimensionales Medium. Also haben wir viel die Kamera bewegt. Trotzdem wirkt es für das Publikum womöglich missverständlich. Also nicht wie Funken, sondern so, als wäre der andere Typ tatsächlich auf die Brücke rübergebeamt. Alles Probleme, die den Autoren völlig egal waren. Gene Roddenberry hatte sich damals schon was dabei gedacht, als er den Viewscreen erfand.
Und ich finde es so schön und beruhigend eigentlich mal zu hören, Simon, dass es so eine Lagerbildung auch bei den Star Trek Sachen gab. Weißt du, in so einer Firma ist das dann immer zwischen der Verwaltung und der Produktion. Ja. Die da oben.
Ja.
Die müssen auch mal hier senken, ja?
Ja, das Controlling, ja.
Damit die wissen, wie das ist, ja? Und so ein Geschmäckler hat das auch hier, diese Aussage, ne?
In einem Punkt dabei konnte sich das Effektteam durchsetzen, denn das ursprüngliche Vorhaben war, dass der Angefunkte vorne auf der Brücke vor dem Viewscreen erscheint. Das hätte aber bedeutet, dass hinter dem Charakter die ganze Zeit Weltraumanimation zu sehen gewesen wäre.
Und dann auch noch bei bewegter Kamera. Und das hätte unzählige komplizierte Bluescreen-Aufnahmen nach sich gezogen. Und um das zu umgehen, wurde die Holokommunikationsplattform auf die Rückseite der Brücke verfrachtet. Und der musste sich immer mit dem Stuhl umdrehen.
Was total sinnlos ist, ne?
Ja. So,
jetzt hast du hier mal reingeschrieben, was halten wir denn von diesem neuen System? Also so wie das jetzt ist, finde ich, ist es nichts Halbes und nichts Ganzes, weil eben eine Person statisch ist und die andere in so einem winzigen Radius nur steht. Klar ist es besser, den Eddington zu sehen, als nur auf so einem 2D-Bildschirm, aber so richtig geil finde ich es nicht und ich finde es auch besser, wenn man es dann vom Drehbuch so macht, dass die beiden zusammentreffen. Und diesen Austausch haben, wie es ja hier am Anfang auch der Fall war. Und diese großen Unterhaltungen dann, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie anders macht. Also mich überzeugt das nicht.
So ein bisschen das The Wrath of Khan Problem. Die treffen sich ja gar nicht. Aber es wirkt trotzdem so, als hätten die sich getroffen. Aber den Trick kriegst du hier nicht hin.
Pass auf, dann mach's doch so. Du kannst ja diese Unterhaltung machen über einem Viewscreen, aber wir sehen eben nicht den Eddington auf diesem Bildschirm, sondern wir sehen den Eddington, wie er auf seinem Schiff steht und spricht. Und dann kriegst du ja diese Dynamik hin. Ist halt teurer, weil da musst du dem Eddington ein Cockpit bauen.
Das ist richtig. Also, ich habe so gemischte Gefühle, Simon, bei dem Ding, weil es schon gut ist, finde ich, dass der da steht. Das macht aus diesen Momenten so Dewitt-Momente, die sonst nicht über den Schirm funktioniert hätten. Das finde ich gut. Schlecht finde ich, dass der Eddington sagt, oh, wir konnten auch so ein Ding klauen, obwohl das ganz neu ist. Ja, ja, genau. Das ist das eine, was ich schlecht finde.
Weil das braucht das Magie. Der Magie braucht das. Unbedingt. Die brauchen so einen
Holo-Kommunikator. Das ist wie so ein, als gäbe es bei den Magie so Tech-Nerds, die unbedingt das neue iPhone sofort haben müssen oder so. Klau das mal. Was ich auch komisch finde, ist, ich bin wirklich dabei, wenn es heißt, es sieht so aus, als hätte sich der Typ dahin gebeamt. Mhm. Aber sie achten wenigstens darauf, dass es schon klar ist, dass das nur ein Bild ist, weil wir sehen ja den Sanders, habe ich jetzt fast gesagt. Ich bleib dabei. Wir sehen den Sanders ja manchmal, den Ralf Sanders, sehen wir ja manchmal, wie der auf so einen Knopf drückt, auf einer Konsole, die neben ihm steht, die wir aber nicht sehen, und dann verschwindet er. Blub.
Ja.
Und sie haben ja auch so ein Holo-Kommunikationssystem, kannst du dich noch erinnern, am Anfang von Star Trek Discovery gehabt.
Ja, dunkel.
Und da gab es eine Szene, da hat der Sarek, der ja bei Discovery von dem einen Typen gespielt wurde, der aussieht wie Mr. Bean, mit der Discovery gefunkt. Ja, wir haben den die ganze Zeit immer nur Mr. Bean genannt. Da ist wieder, und dann hat er mit der Discovery gefunkt, so. Und dann lief der als Holo-Projektion in dem Ready Room rum.
Mhm.
Hat sich dann aber so mit dem Hintern gegen den Konferenztisch abgestützt.
Mhm.
Und das geht ja eigentlich nicht.
Mhm.
Weil da, wo er funkt, ist womöglich kein Tisch. Und ich hätte das unglaublich gefeiert, wenn er da so durch den Tisch gefallen wäre. Aber das hat Discovery kacke gemacht, und das haben sie hier schon echt gut gemacht. Dass da Equipment offscreen ist, was wir nicht sehen, aber was trotzdem, ne?
Hätte tatsächlich ein paar gute Gags auch gebracht, ja.
Ja.
Naja.
Aber war denn nicht die Kommunikation über den Hauptbildschirm sowieso immer schon holographisch, Simon? Ich kann mich an früher Next Generation Episoden erinnern, wo der Hauptbildschirm auch mal perspektivisch von der Seite gefilmt wurde.
Ja.
Und dann sahen wir, dass sich das Bild auch, es gab manche Folgen, da blieb das Bild platt, wie so ein Kinoleinwand, die du dir von schräg anguckst. Aber es gab auch Folgen, da hast du dann den Typen, mit dem gefunkt wurde, so im Zweidrittelprofil gesehen. So als wäre das wirklich ein dreidimensionales, holographisches Bild da vorne. Und damit wäre ja schon längst das Kommunikationssystem holographisch gewesen. Und was sie hier machen, ist überhaupt nichts Neues. Außer, dass es nicht mehr auf dem Bildschirm stattfindet.
Genau, das ist, glaube ich, das große Ding. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das so im profilmäßig aussah bei TNG. Muss ich mal drauf achten beim nächsten Mal, wenn ich es mir angucke. Also, ja, kann man so machen, ist jetzt aber auch nicht. Kann man auch wieder weglassen, finde ich, und dann anders machen, indem man einfach die Leute zeigt, wenn sie sprechen, und nicht den Monitor abfilmen. Das ist für mich die einfachste Lösung. Aber noch ein Wort zu Eric Pierpoint. Jetzt fragt ihr, wer ist denn Eric Pierpoint? Naja, das ist eben Captain Sanders. Und der sollte ein wiederkehrender Starfleet-Captain sein. Ein Charakter, den man über längere Zeit kennenlernt und dann in Staffel 6 aufrichtig betroffen ist, wenn sein Schiff zerstört wird. Und Sanders. Doch das war einer dieser Long-Game-Pläne, die dann einfach nicht aufgingen. Vielleicht war er dann nicht verfügbar oder so. Und das ist ja halt manchmal so.
Ja, haben sie weniger lange mitgezogen als den Chaka.
Ja.
Aber der Eric Pierpoint, der kommt ja nochmal wieder, der hat dann eine wiederkehrende Rolle bei Enterprise hinten raus.
Mhm.
Also.
Ich lache über meine Notizen. Hier steht, Cisco bittet Sanders um Hilfe, kann er den Rainer intercepten?
Den was?
Den Rainer.
Den Rainer. Das ist ein Marquis Rainer, der da rumfliegt, Simon.
Der Michael und der Rainer, nämlich sein Adjutant Rainer ist da draußen unterwegs. Den Raider meinte ich natürlich, und er bittet jetzt den Colonel, verdammt, den Captain Sanders bittet er um Hilfe. Kannst du mal den Michael Eddington aufhalten für ihn? Ja, Sigi, wir holen uns den. Aber da guckt Cisco schon so zähnefletschend, und dann weiß der Sanders genau, was da läuft. Ja, ja, du willst ihn festnehmen, du willst ihn in deiner Brig, sagt er, ne, weil es eben persönlich ist. Und dann sagt der Sanders, Asla, verstehe ich, so von Captain zu Captain.
Aber das ist gar nicht so sehr Captain-mäßig, finde ich.
Findest du?
Das ist mehr so wie bei TJ Hooker jetzt. Der Cisco ist jetzt, oder vielleicht auch French Connection, der Cisco ist über gewisse Phasen dieser Geschichte wie so ein schmutziger Cop, à la Popeye Doyle hier, Gene Hackman, der sich auch total daneben benimmt. Und wo die anderen Cops dann aber auch so sagen, ja, du willst den schnappen, ja, ich fädel das schon ein, ja, ja, ja. Also es hat auch später so dieses Gespräch in Ciscos Büro, es hat auch so was Precinct-mäßiges. Das ist ein Kopffilm auch.
Ja.
Ein bisschen.
In der Tat. das machen die jetzt einfach, damit wir eben diese andere Seite des Herrn Sisko kennenlernen.
Ja,
dass er jetzt eben dieser Bad Cop sein darf. Der Sanders fliegt los und dann passieren Dinge. Der Eddington verlässt plötzlich die Warp-Geschwindigkeit. Ja, was macht denn der? Was hat der denn vor? Und nimmt Kurs auf die Defiant und greift sie an.
Nee, er greift sie nicht an. Er sieht erstmal so aus, als würde er sie angreifen.
Genau.
Dann will die Defiant alles hochfahren und dann macht alles.
Der Eddington wieder, ne? Der Eddington, der alte Saboteur, der hat hier mal wieder gewirkt. Was ist denn da unten los im Maschinenraum? Ja, hier ist alles kaputt. Und dann meldet sich der Eddington in dem Holo-Kommunikator und sagt, wisst ihr was? Ich habe hier den Speicher komplett gelöscht von der Defiant. Und jetzt muss alles wieder, und dieses schöne Wort, reprogrammiert werden. Denn wir wissen ja, bei Star Trek gibt es sowas wie Backups nicht. Nein. Wenn etwas gelöscht ist, dann wird es gelöscht. Und da muss man das von der Pike auf, muss es 10 Print, herzlich willkommen, vor x gleich 1 zu 100. Und dann muss er alles wieder reprogrammieren.
Kannst du jetzt auch nicht das Betriebssystem von einem anderen Raumschiff nehmen und auf die Defiant kopieren? Weil die funktioniert ja ganz anders.
Richtig. Die Defiant hat Mac OS und die anderen haben Linux.
Vielleicht ist die Defiant ja auch, weil die so klein und overpowered ist, mussten sie da so Workarounds reinfrickeln, die einzigartig sind.
Ja, wahrscheinlich. Ich halte das für lächerliche Technik.
Ja, ja.
Die so anfällig ist. Und das soll halt dieses Flaggschiff, also es ist ja kein Flaggschiff, aber dieses Schiff sein, das gegen die Dominion überzeugen soll.
So, nämlich der Eddington, der hat ja nichts. Das ist ein Typ in einem Anorak an einem Lagerfeuer.
So, seinen klapprigen Gerätschaften, die er sich zusammengeklaut hat.
Und der schafft es, die Defiant lahmzulegen und auf DS9 hat er auch noch ein paar Programme hinterlassen, wie wir gleich erfahren. Ja, wenn dann das Dominion kommt, gute Nacht, schöne Großmutter, die sind mit mehr Wassern gewaschen, als es der Eddington ist. Was ist denn das für ein Scheißladen?
Alter, unfassbar. Da würde ich aber mal die Leute rund machen, die IT, die da zuständig ist, also O'Brien wahrscheinlich. Also der Eddington hat, da kommt der Sisko auch drauf, so ein Kaskadenvirus in die Computer der Defiant eingespeist. Eddington sagt auch, ja, das hat ganz schön lange gedauert, hat aber funktioniert. Und jetzt kommt er nochmal drauf zu sprechen, dass Sisko doch eine Vendetta gegen ihn ausführt. Also so ein persönlicher Rachefeldzug. Und Captain, ich finde Starfield ist eigentlich gut, was du hier machst.
Wo bist du?
Nach dem Kaskadenvirus.
Ach so, danach kommt erstmal ein Angriff auf die Defiant.
Es wurde gefeuert, ja. Genau.
Bei diesem Angriff, wo von oben auf die Defiant gefeuert wird, Simon, da wird von oben auf die Defiant gefeuert. Überhaupt, habe ich gedacht. Normalerweise, wenn du so einen Raumkampf siehst, siehst du nicht das Raumschiff, auf das gefeuert wird, von unten und von oben feuert da einer drauf und du siehst da nur so über den Rand so das Feuer spratzen. Aber ich finde das so geil gefilmt und das ist so eine coole und stimmungsvolle Idee, dass ich mich gefragt habe, haben sie sich das vielleicht noch ins Notizbüchlein geschrieben, nachdem in The Darkness and the Light das Motion Control Rig ja hängen geblieben war, um an in einer Szene die Defiant nur von unten filmen konnte. Dass sie sagten, so machen wir mal einen Raumkampf. Ich habe da jetzt keinen Beleg für gefunden, aber in meiner Fantasie sind sie auf diesen Shot so gekommen.
Ja, mag sein. Ich finde auch, sieht super aus. Ich finde auch die Musik gut in dieser Folge. Also es wirkt alles so sehr high class, was wir hier sehen. Fast schon ein kleiner Film, der hier mal so zwischendrin reingespielt wird.
Ja, ja, aber du hast, jetzt sagst du es völlig richtig, dass jetzt der Eddington auf dem Holo-Ding erscheint und sagt, du willst also alles hier aufs Spiel setzen, ne? Dein Schiff, deine Crew, deine alles, nur um mich zu bekommen. Was sagt denn Starfleet dazu? Um mal da wieder anzuknüpfen, wo du gerade warst. Entschuldige bitte.
Naja, Sisko hat da, glaube ich, keine große Lust, mit ihm in eine weitere Diskussion zu gehen. Aber Eddington hat Oberwasser. Der sagt jetzt ja auch, ja, ich könnte dich ja jetzt zerstören. Schon wieder, ne? Also ich könnte dich jetzt zerstören, aber ich mach das nicht. Im Gegensatz zu dir weiß ich, wann es Zeit ist, zu gehen. Denn, ich habe es schon zigmal gesagt, kannst du schon nicht mehr hören, wir von der Marquis, wir sind keine Mörder. Lass uns allein, dann lassen wir dich allein. Und dann kommt diese Szene, die du beschrieben hast, er guckt dann so zur Seite, aber in sein Schiff rein. Feuer einstellen. Und Sisko ist halt am Kochen und sagt, soll ich dir jetzt etwa danken oder was? Nee, brauchst du nicht. Ich weiß ja, wann ich zu gehen habe. Und dann kommt so diese ultimative Schmach für den Sisko, denn die Malice muss ihn jetzt so abschleppen. Also die zieht so die Feinde hinter sich her, weil die einfach im Arsch ist, ne? Und schon wieder hat er einen auf den Sack gekriegt, ja. Unser Spencer.
Die Frage war für mich in dieser Szene auch noch, wie weit geht denn überhaupt das, was der Eddington da eingebaut hat? Weil bevor er sagt Ceasefire, sagt er, leave us alone and we'll leave you alone. Und dann kommt also ein Ausrufezeichen hinter dem Spencer, noch so eine letzte funkensprühende Konsolenexplosion. Und dann sagt er, Ceasefire. Und das wirkte fast wie so eine dramatische Inszenierung von Eddington, dass da diese Konsole noch explodiert. Und ich habe fast gedacht, hat er da noch so einen Zizzlemann eingebaut, den er dann so in dem richtigen Moment zündet, damit er ist ja so eine Literaturfigur,
ja.
Damit seine Bühne funktioniert. Vielleicht.
Das muss alles so eine Gravitas haben, die der macht. Da muss was Großes passieren.
Ja.
An der Stelle, ne? Schon lustig, wie die das so literarisch aufziehen hier.
Ja.
Alles. Also ich bin gefesselt, immer wieder von dieser Folge. Jetzt ist man wieder im Trockendock und der O'Brien bekommt auch den Auftrag, direkt das Schiff wieder flott zu machen. Und der Odo, der hat mittlerweile auch mal ein bisschen geguckt und hat gesagt, pass mal auf, ich habe so ein paar von diesen Cascade-Viruses auch in dem Rechner der Station gefunden. Und das Dumme ist, ich konnte die jetzt zwar entschärfen, aber ich kann ja auch nicht sagen, ob vielleicht nicht noch welche da sind. Also kann ich dir nicht garantieren. Und Cisco einfach nur so, ich will, dass du alle Systeme checkst. Jedes einzelne System, habe ich mir auch gedacht. Das sind, glaube ich, ganz schön viele Systeme auf so einer Raumstation. Das Barsystem von Quark muss jetzt gecheckt werden und all solche Sachen.
Hoffentlich hilft ihm der Malster dabei und der Rom und alle, wie sie da sind.
Der Rom, so genau.
Odo wirft so einen Blick nach hinten über seine Schulter und sagt, hey, Sir, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie den Eddington, dass der hier stationalisiert wurde. Was heißt denn das überhaupt? Dass der hier stationiert wurde.
Im Krankenhaus.
Ja, stationär behandelt wurde. Dass der hier stationiert wurde, weil mir nicht vertraut wurde von der Sternflotte. Nee, haben sie noch nicht mit drin. Ja, dann erinnern Sie die Sternenflotte mal daran, dass die das gemacht haben, ne? Das wäre mir sehr recht. Tschüss.
Reibt ihm das auch nochmal ordentlich unter die Nase und das wird natürlich weiterhin am Cisco'schen Selbstbewusstsein kratzen, ja, und ihn noch wütender machen. Worf hat unterdessen so einen Bericht vom Geheimdienst von Starfleet mitgebracht, denn er erzählt, dass zwei bolianische Frachter in den Badlands verschwunden sind und der Marquis soll verantwortlich sein. Ja, was haben die denn geladen? Na, so ein paar tausend Tonnen Selenium und Rhodiumnitrat, das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, das ist nicht so besonders wertvoll. Ja, Kerl, was wollen die denn damit?
Tja, weiß man nicht. Das ist mir so lustig, dass dann die zwei Substanzen eigentlich zusammengemischt doch was Schlimmes sind.
Hallo ChatGPT, Föderations-GPT. Was kann man aus Selenium und Rhodiumnitrat machen?
Ja. Aber Deck soll jetzt mal die Möglichkeiten analysieren.
Hab ich auch gelacht. Das ist manchmal so herrlich naiv,
ja.
Was wir da sehen. Das ist so herrlich naiv, ja. Also, die Defiant muss wieder flott gemacht werden. Und jetzt kommt der Captain Sanders mal auch rein. Nicht nur im Holo-Dingsbums, sondern der ist jetzt einfach auch mal da. Und der hat nicht so gute Nachrichten aus Ciscos Perspektive. Denn er sagt, hör mal, ich habe neue Befehle. Wir von der Malice. Wir sollen den jetzt mal einfangen. Ja, warum denn so abrupt? Ja, Junge, das mag daran liegen, dass du seit 8 Monaten das machen willst und du kriegst das nicht hin. Das sagt er dem jetzt ein bisschen netter, als ich das formuliert habe. Aber jetzt kommt der nächste Nackenschlag, ne?
I'm sorry, Doyle, but I'm taking you off the case. Das ist diese Situation jetzt.
Genau.
Er muss jetzt noch nicht seine Polizeimarke zurückgeben, der Cisco. Aber er fühlt sich trotzdem düpiert genug. Ich find's aber auch freundlich, wie der Sanders das ausdrückt. Naja, die Sternflotte glaubt außerdem, dass der Eddington sie zu gut kennt. Weil er hat ja mal hier gearbeitet und sie sind da so ein bisschen angreifbar. Ja, und ich finde das so lieb von ihm eigentlich schon.
Total, ja.
Dass er nicht sagt, Starfleet findet, sie nehmen das zu persönlich.
Ja.
Das hätte er auch sagen können, das tut er aber nicht. Er drückt das sehr, sehr diplomatisch aus. Ist ein netten eigentlich, der Sanders.
Ich mag die Szene ohnehin, weil ja auch Ciscos Zorn sich nicht auf den Sanders richtet. Ich glaube, der Cisco versteht das auch, dass er ihm nett gesagt hat, was Starfleet gerade von ihm hält. Und gibt ihm ja auch Zähneknirschen die Hand und sagt, na gut, dann gute Jagd. Aber er bleibt natürlich brodelnd in seinem Büro zurück. Und hier gäbe es jetzt eine Delete-Szene.
Denn hier sind wir ja noch auf Station drauf. So bevor die Feind das zweite Mal wegfliegt Und dann wären wir mal zu Quarks gegangen. Und da sitzen der Meister und Begier. Und die erzählen sich da alte Schoten vom Eddington. Ach, guck mal, weißt du noch, wie wir immer hier gesoffen haben. Und der konnte auch mal gut einen raushauen, wenn er mit uns einen sich hinter die Binde gekippt hat. Wir mochten den eigentlich ganz gerne. Ja, wir mochten den eigentlich ganz gerne. Und das unterminiert ein bisschen das, Simon, was du vorhin gesagt hast.
Ja, definitiv.
Dass der Eddington sich als so ein Hartarsch gegeben hat, damit er nicht so an Sozialgelegenheiten teilnimmt und man ihm womöglich auf die Schliche kommt.
Führt es sogar ad absurdum, was ich gerade gesagt habe. Aber es ist nicht die Lilithien. Sie wurden nicht gesendet, von daher bleibe ich einfach bei meiner Vermutung. Aber dadurch, dass die Szene geschnitten wurde, kommen auch Armin Shimmerman und Siddiq El-Fadil in dieser Episode nicht vor. Und jetzt kommt ein dicker Hund. Spoiler Alert. Ihr wisst, ihr kennt das ja schon seit einigen Folgen. Spoiler Alert. Just vor dem Dreh dieser Folge hatte das Produktionsteam El-Fadil gesteckt, dass sein Charakter ein Changeling ist. Und diese geschnittene Szene war die erste, die er bewusst als falscher Bashir spielte. Und schade, dass die jetzt nicht drin ist.
Ja, dann hätten wir das nämlich mal vergleichen können. Wie spielt er denn als falscher Bashir? Hätte er dann so Sachen gesagt wie, ich mochte den Eddington. So wie Hailing Us, ja.
Daher, Siddiq El-Fadil ist manchmal Hit and Miss und jetzt immer mehr Hit, finde ich, je älter die Serie wird. Aber in seinen Vantika-Phasen hätte ich das nicht gerne gesehen. Das hätte alles kaputt gemacht.
Aber diese Deleted-Scene, Simon, die ist ja the gift that keeps on giving. Denn sie hätte auch elektrisierende Details beinhaltet, was die Frage angeht, gibt es in der Föderation Geld?
Oh ja. Denn Quark erwähnt hier, dass er regelmäßig Rechnungen schreibt an, jetzt haltet euch fest, ihr werdet, also, ihr geht gleich eine Rakete hoch hier, an Starfleet Accounting. Es gibt ein Rechnungswesen. Und wenn es ein Rechnungswesen gibt, dann muss es doch auch Geld geben. Muss es.
Ja, natürlich.
Wie willst du denn sonst Rechnungen schreiben? Gibst du mir 5 Brote dafür, dass wir, also, klar gibt's Kohle.
Als ich das gelesen habe, Simon, ich musste erstmal aufstehen, musste ich mich wieder hinsetzen, aufstehen, ja, hinsetzen, weil ich war so, weil ich habe auch, einer meiner frühesten Gedanken war, warum kriegen wir denn jetzt Starfleet fucking Academy? Ich will als Serie sehen Starfleet Accounting.
Oh ja.
Das geht aber, haben wir aber nicht richtig gebucht, ja, hier.
Bärbel hat Kuchen mitgebracht, hast du schon? Das ist lecker.
Ja. Oh, gib mir, ich will das mal sehen, weil da kannst du ja auch mal so richtig so, ja, und dann stell das ruhig so trutschig wie eben möglich dar.
Ja.
Ich will jetzt nicht Leuten, die in der Buchhaltung oder im Rechnungswesen da draußen arbeiten, zu nahe treten.
Das tue ich übrigens auch, also für unsere kleine Firma, ja.
Aber in so einer Sendung kannst du das ja mal so richtig trutschig darstellen einfach nur,
ja,
und zeigen, wie ist denn das dann im 24. Jahrhundert? Oh, traumhaft, Simon, oder?
Ja, der hat schon wieder die Rechnungsadresse nicht angegeben.
Ja.
Hier fehlt die Steuernummer.
Oh nein, von dieser Gesellschaftsform kann er doch nicht. Wir haben ein gravierendes Problem.
Ein gravierendes Problem. Hammer. Also, Hammer, aber ergibt für mich halt massiv Sinn, weil andere Völker, die haben eben nicht das Geld abgeschafft und da muss es ja was geben. Aber damit haben wir auch ein wirklich Sebastians Idee, all the benefits to you, ein fantastisches Lösungswort für unsere Shatner-Doku-Gewinnspiel. Es lautet Rechnungswesen. So, ich freue mich jetzt schon über eure Mails.
Ich freue mich jetzt schon, dass ich ein paar E-Mails bekomme und die einfach Rechnungswesen als Betreff haben. Ja,
das ist super. Super. Ach, herrlich. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, also bei dieser Sender-Szene, mach gut, viel Erfolg. Also man ist respektvoll miteinander. Und der Cisco muss jetzt Dampf ablassen. Der ist ja noch total wütend über diese ganze Geschichte. Und das ist ja ein sehr physikalischer Mensch, ein sehr körperlicher Mensch.
Der ist wie ein wilder Stier.
Der geht jetzt in Full-on-Hawk-Modus und muss erstmal so einen Boxsack vertrimmen.
Ja. Und die Dax, auf der anderen Seite, muss den so halten. Ja. Dax ist jetzt hier Burgess Meredith in dieser Szene, der Boxtrainer und er, oh. Ja, aber wir machen doch Fortschritte mit Starfleet Intelligence, aber ist doch egal, wir sind raus, wir dürfen nicht mehr weitermachen, aber naja, man verliert ja auch mal, bam, 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 haut er da wieder rein. Und in 25 Jahren wurde ich noch nie von einem Assignment, von einem Case weggenommen, ich, der finstere Kopf hier, bam, 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 und ich habe ihn zum Abendessen eingeladen, den Eddington damals, und sogar zu einem Baseballspiel mit runtergenommen und bam, 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 bam. Und Simon, das ist schon echt ganz schön krass, die Szene, oder?
Das ist ganz schön krass und danke, dass du das erwähnt hast mit diesen Kopffilmen, wo dann dieser Inspektor den finden will und seine eigene Abteilung und er selber macht auch Fehler, wird immer wieder übertölpelt, das ist das hier. Nur eben auf Deep Space Nine Art. Und es ist auch ein bisschen dick aufgetragen. Also ich finde ja den Ausraster geil von Sisko. Und wie er da auch rumfloh. Ist er ein Changeling? Nein. Ist er sowas wie du, Dex? Ja, jemand, der neun Leben hatte? Nein. Ist er ein Wurmloch-Alien? Nein. Er ist so ein Mann wie mich. Und er hat mich geschlagen. Finde ich super. Aber es ist natürlich schon sehr dick aufgetragen. Aber weil ich Avery Brooks mag und weil ich es mag, wie der manchmal so hoch geht und diese Emotionalität mag, bin ich im Team, das war cool, und nicht im Team, das war zu viel.
Ich bin im Team, Chef, können Sie sich mal bitte über die Sachen aufregen, über die man sich auch aufregen sollte. Das ist ja ganz schön, dass Sie den mal zum Abendessen eingeladen haben und nichts gemerkt haben. Das tut mir auch leid, persönlich. Aber regen Sie sich doch bitte mal darüber auf, dass der die Defiant und die Station gleichzeitig hätte lahmlegen können und dass dann das Dominion leichtes Spiel gehabt hätte. Das wäre für mich ein Grund zum Ärgern gewesen. Das wäre eine wirkliche Vollkatastrophe gewesen. Da können wir jetzt nicht so viel Rücksicht nehmen auf Ihre persönlichen Befindlichkeiten, Benjamin.
He's an emotional guy, wie der Amerikaner und ich sagen würden. Also der macht sich einfach Vorwürfe, dass er das nicht gesehen hat, dass er die ganze Zeit gedacht hat, der Ellington ist einer von den Guten. Und das ist jetzt so ein Energieausstoß. Das ist so ähnlich, Sebastian, wenn du richtig wütend wirst, wenn du gestört wirst beim Podcast machen, dann musst du das mal raus. Und genauso geht's ihm jetzt.
Das stimmt.
Too soon.
Too soon.
Jetzt.
Nee, jetzt ist es schon nicht mehr too soon.
Nee, Dex redet ihm das ja auch jetzt gewissen. Sie sagt immer, du musst das auch überwinden und du musst damit leben können. Und sie weiß, er wird sich schon wieder beruhigen. Und dann meldet sich Kira und sagt, es gibt Neuigkeiten. Der Herr Ellington, der hat was ganz Perfides gemacht. Der hat nämlich jetzt eine Kolonie angegriffen, eine kardasianische Kolonie, also eine von diesen Kolonien, die an die Kardasianer gegangen sind. Und was hat der gemacht, Sebastian? Der hat Biowaffen benutzt. Hammer.
Man konnte nämlich Kobalt, diese Lenit, in die Biosphäre hämmern und dafür hatte er das Zeug, das, was er von den bullianischen Frachtern geklaut hat. Das Einzige, was er noch dazu nehmen musste, war Backpulver und Maggi. Da ist Dex nicht rechtzeitig drauf gekommen, aber es ist ja, wie es ist.
Ja.
Und jetzt hat er das gemacht. Was ist denn das? Das ist natürlich auch insanely convenient, tödlich für die meisten, tödlich für Cardassianer. Aber für die meisten anderen Humanoiden völlig unbedenklich.
Ja.
Dieses Kobalt, diese Lenit.
Finde ich mir ein bisschen schwierig zu glauben, weil die ja dieselbe Luft atmen. Also die Cardassianer und die Menschen, deswegen verstehe ich nicht. Aber ist okay. Kaufen wir mal. Macht diese Planeten halt unbewohnbar. Also die Kolonie ist dann, du musst halt da weg. Sonst überlebst du nicht. Und jetzt ist der Ellington auf dem Weg, das mit weiteren Kolonien zu machen. Ja, wo ist die Malice? Ja, die Deppen unter Colonel Sanders, die sind natürlich eine vollkommen andere Richtung wieder geflogen, ja. Die sind so weit weg, die kommen da nicht an, bis der Kollege da die nächste Kolonie angreift. Also, was machen wir jetzt? Man muss ihn ja stoppen.
Hat er noch mehr Waffen? Jo, für jede kardassianische Kolonie in der DMZ hat er welche. Malinche ist zu weit weg, aber es gibt ja noch ein Schiff, das hier in der Gegend ist. Spricht's, geht mit seinen Leuten in den Turbolift, wickelt sich noch so ein Verband um die vom Boxen wunden Hände und sagt Docking Bay 3 und fährt runter zur Defiant. No more Mr. Nice Spencer, jetzt geht's rund.
Ist auf der Defiant, will auch sofort zum O'Brien und der O'Brien sagt, naja, so richtig weit sind wir noch nicht mit den Reparaturen. Ne? So ein paar Systeme laufen, unter anderem auch die Waffen, aber nicht automatisch, kann auch nicht schnell genug fliegen. Warp 6 ist Feierabend und das Schlimmste, das Comm-System ist in the Fritz. Und ohne Comm-System so ein Raumschiff zu betreiben, das ist nicht so toll.
Dex erinnert sich an ihre Kindheit und sagt, was machen wir denn jetzt? Joghurtböcher und Bindfaden? Sagt sie wirklich? Ist aber ein guter Vorschlag, wie ich finde.
Ja,
nee, wir haben ein neues Comm-System. Hier, Kadett. Und da steht er. Da steht er.
Ach, was für eine Freude. Ich habe mich richtig gefreut, ihn zu sehen. Nock, Aaron Eisenberg hier, natürlich in dieser fantastischen Kadettenuniform mit dem roten Lappen an den Ohren und alles. Und der ist natürlich prädestiniert für diese Kommunikationsnummer, denn der kann ja auch gut hören. Also wenn da so ein Tohuwabohu ist auf der Brücke, dann setzt du den Nock dahin. Der kann das super filtern.
Wir brauchen jemanden, der das machen kann, wenn die Brücke explodiert. Und dann sagt er auch die ganze Zeit so, explodiert? Und auch als er weggeht, murmelt er noch so explodierend. Also das findet er gar nicht so gut. Er ist gar nicht so Mr. Combat. Obwohl er ja bei Red Squad rein wollte damals.
Nee. Und das behalten wir auch im Hinterkopf. Das wird auch noch wichtig für seinen Charakter. Cisco sagt ihm aber auch nochmal, bist du bereit für diese Sache? Jetzt könnte es gleich haarig werden. Ja, ich bin bereit. Aber du merkst, nee, ist er eigentlich nicht. Ich musste sehr drüber lachen, als der Chief da am Ende noch so ein bisschen auflistet, was alles nicht geht. Also Tarnung geht nicht, die Transporter gehen nicht, die Replikatoren gehen nicht und so. Gibt es eigentlich auch noch gute Nachrichten? Ja, der Holo-Kommunikator, der funktioniert super. Das fand ich sehr lustig.
Da haben sie sich selbst ein wenig über ihr neues Gimmick lustig gemacht ja, in dem Moment. Ja,
das haben sie.
Ja, dann gehen wir mal raus auf den Korridor und ja, sag schon, meint der Cisco zu Dex, dass ich alle Perspektive verloren habe, dass ich jetzt hier am besten in mein Büro zurückgehe und Odos Berichte lese, weil was ich hier mache, das ist eine Scheißidee, hinter dem Anakin herzufliegen mit einer dreiviertel kaputten Defiant. Nee, aber das wollte sie ihm gar nicht sagen.
Nee, sie hat doch noch nicht mal dran gedacht. Sie hat an was ganz anderes gedacht. Sie sagt, hör mal, du entwickelst dich immer mehr zu Curzon.
Da weiß ich nicht, ob das so ein Kompliment ist. Aber es wird wie eines behandelt.
Ja, es wird, aber was wir alles von Curzon bisher gesehen haben, lässt den einfach nicht sympathisch wirken, sondern obnoxious, glaube ich, ist so der richtige Begriff. Ne? Ich weiß nicht, ob sie das sagt, um ihm gut zuzusprechen. Eigentlich stimmt die Analyse ja, die er da über sich selber gemacht hat. Und vielleicht wäre auch die richtige Antwort gewesen, ja, wir müssen den Eddington aufhalten. Das geht nicht, was der macht, aber versuch doch mal, du siehst es ja selber, versuch so ein bisschen deine persönliche Hass da rauszunehmen. Geh das professionell an, weil sonst machst du irgendeinen scheiß Fehler womöglich. Aber sie sagt, nee, du bist toll, du bist wie Curzon. Naja.
Vielleicht findet sie es insgeheim auch scheiße, aber denkt sich, der macht das eh, dann spreche ich ihm lieber Mut zu.
Und sie nutzt die Situation auch für sich. Sie sagt, wenn ich das nächste Mal durchdrehe, dann denk mal an den Moment. Weil sie ist ja Curzon, ein Teil von Curzon ist ja in ihr drin.
Wenn ich mal wieder mit den Klingonen um die Häuser ziehen will, beispielsweise, ja, ja. Jetzt sehen wir die Defiant mal von außen, an der ja viel rumgeschraubt wurde. Und es spielt jetzt so eine erhebende Militärmusik bei dieser Überblendung. Habe ich schon fast so das Gefühl, okay, habe ich gedacht. Und dann sind wir auch auf der Brücke. Und dann hören wir jetzt auch ganz, ganz viel Geplapper weitergegebener Befehle, weil das Comm-System ist ja im Arsch. Und dann laufen ganz, ganz viele Leute geschäftig umher wie sonst. So nautisch, Simon. Ein bisschen wie im zweiten Star Trek Kinofilm.
Mag ich total, so eine Atmosphäre, weil die sind bei der Arbeit. Man kann denen zugucken, ne? Es ist sehr professionell. Normalerweise hast du ja so Befehle bei Star Trek, Engage oder Feuer. Und hier hörst du ganz, ganz viele so kleinteilige Sachen. Thruster in die Richtung und jetzt eine halbe Rolle dahin und mach das mal. Und Nock gibt das immer weiter an den Maschinenraum. Und als Vorbild nahm man hier den U-Boot-Klassiker Run Silent, Run Deep, U-23, tödliche Tiefen mit Burt Lancaster und Clark Gable, 1958 von niemand geringerem als Star Trek-Regisseur Robert Wise gedreht und wie ich finde, ein Pflichtfilm für alle, die mal so einen geilen U-Boot-Film sehen wollen.
Ja.
Weil das ist halt Bob Wise. Also das funktioniert, der kann das einfach.
Ist einer der besten Handwerker in Hollywood gewesen und das meine ich jetzt im allerbesten Sinne. Nur, es vermischt für mich die Folge ein bisschen. Mhm. Weil jetzt ist die Folge ab diesem Moment ein bisschen unklar in dem Genre, was sie verfolgen will. Seid ihr jetzt die Erzählung von dem dreckigen Cop, der im Alleingang jetzt hier so Dirty Harry-mäßig den bösen Buben fertig macht? Oder seid ihr so ein Militärschiffs-U-Boot-Film?
Es ist ein Mix. Dieses Noir-mäßig, fast schon Noir-mäßig, geht da jetzt raus. Und stattdessen haben wir diesen U-Boot-Film. Weiß ich aber nicht, ob mich das so stört. Also du hast völlig recht, das ist so ein bisschen, aber wollen wir jetzt wirklich den Cisco sehen, wie er sich da hinsetzt auf die Promenade und womöglich einen Drink zu sich nimmt und ich muss ihn kriegen oder sowas?
Ja.
Oder wollen wir sehen, wie er jetzt sagt, ich pack das Arschloch jetzt mal?
Ja, ja, ich weiß halt nicht, warum man die Defiant kaputt machen musste, so kaputt machen musste, dass wir jetzt dieses Nautische da reinbringen müssen durch dieses zu Fuß bedienen und zu Fuß kommunizieren.
Ja, du hast recht, eigentlich ist es nicht nötig, ne, für die Handlung.
Das zieht da so einen Überbau drüber, der davon ablenkt, dass wir hier eigentlich einen Kopffilm erzählt bekommen sollen.
Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr stimme ich dir zu. Und man hätte das ja trotzdem machen können. Diese nautische Sache da, Kommunikation fällt aus, aber dann in einer eigenen Episode, wo das dann die zentrale Handlung ist. Wir sind jetzt auf dieser U-Boot-Mission. Ja, das ist vielleicht ein bisschen Mischmasch, der eigentlich nicht nötig ist.
Es wird dadurch mehr zu diesem The Wrath of Khan. Und ich glaube, da kommt das auch her, diese Idee. Weil diese Vendetta, Sisko und Eddington, ist ja ein ähnliches Verhältnis zweier halsstarriger Typen, so wie Kirk und Khan. Und vielleicht hat man sich gedacht, wenn wir die beiden aneinander rasseln lassen, auch wenn es erzählt wird wie ein Kopffilm, müssen wir trotzdem das Nautische von Star Trek 2 da reinbringen, weil Star Trek 2 mag ja jeder. Oder so.
Ja, vielleicht, ja. Ja, kann man so interpretieren.
Aber ich bin unsicher. Ich find's nicht schlimm störend.
Ja, weil es auch gut gemacht ist.
Ja, weil es genau, weil es gut gemacht ist, weil der Victor Lobel weiß, was er macht, der Peter Allen Fields weiß, was er macht, die spielen das alle gut. Ja, okay, ich weiß auch nicht ganz genau weiter dabei an der Stelle. Vielleicht ist es auch gerade richtig, weil Star Trek ja die Möglichkeit bietet, einen wilden Genre-Mix zu machen im Science-Fiction-Mäntelchen.
Vielleicht, ja. Es ist mir, wie gesagt, nicht negativ aufgefallen. Jetzt kommt auch irgendwann die Nachricht, das freut den Sisko besonders, wir haben sogar Warp 7. Ist möglich. Ne? Ach ja, ist er stolz. Habt ihr super gemacht. Mr. Worf, du machst hier schon mal so Kampfübungen. Und jetzt kommen wir in den Badlands an, in den Plasmafeldern und suchen den Eddington in den neuen Badlands.
In den neuen Badlands, genau. Ja, ach, aber lass uns doch nochmal über das Losfliegen sprechen. Das wird ja richtig zelebriert, Simon. Und nicht nur das. Also die Feind fliegt jetzt los mit ganz, ganz viel von diesem Gelaber. Thruster, Station, New Docking Climbs, Helm is, bla 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 bla. Und dann gibt's nochmal so einen Effekt, wo die Defiant auf einen der Pylonen zusteuert. Und das guckt man sich so, und irgendwann sagt auch mal der Sisko, ich hoffe, Sie sehen das.
Ja, so, ja, ja. Und dann fährt man da fast, fliegt man da fast rein, du hast recht, ja, ja.
Und dann macht man noch so diese Rolle. Und dieser Moment ist eigentlich, finde ich, die perfekte Hochzeit zwischen dem nautischen Film und dem Kopffilm. Weil das ist in diese nautische Befehlskette alles eingebunden. Aber gleichzeitig sehen wir, wie das Polizeiauto auf den Seitenreifen durch so eine enge Gasse fährt. Weißt du, welche Szene ich meine? Ja, da passt man eigentlich nicht durch. Aber dann musste das Auto, habe ich noch nie geschafft mit meinem Auto. Auch ich habe es oft versucht, Simon. Hast du das schon mal hingekriegt?
Das erinnere mich nicht zum Glück.
Okay, gut.
Ich glaube, da brauchst du auch ein speziell präpariertes Auto, damit du sowas hinkriegst. Ja, stimmt, auch das noch, ne? Es ist so ein offensichtliches Zitat, du hast absolut recht. Aber dann schafft man das alles und dann kommt man auch in den neuen Badlands an. Und zu diesen neuen Badlands ganz kurz noch die Information. Ja, sind neue Badlands. Bei Voyager haben wir die zuletzt gesehen und da wurde das alles per CGI dargestellt. Doch niemand war so wirklich begeistert von diesem Effekt. Ich glaube, wir auch nicht. Und dann gab es den ja auch bei DS9, da waren wir auch, ne, in For the Cause, im ersten Teil der Eddington-Trilogie, waren wir auch nochmal in den Badlands.
Da fand ich die Defiance schon interessant, die Badlands fand ich da schon interessanter, die Defiance finde ich immer interessant, die Badlands fand ich interessanter, weil die sahen schon infernalischer aus in For the Cause. Aber hier jetzt, in dieser Folge, hat Gary Hutzel, der Effektmann Gary Hutzel, das Badland-Plasma Sturmverfahren perfektioniert. Und siehe da, durch eine Abkehr von CGI und eine Rückkehr zu physischen Effekten.
Auf dem Studioboden wurde schwarzer Samt ausgebreitet, dann kletterte man auf eine Höhe von knapp 6 Metern und schüttete von dort aus flüssigen Stickstoff hinunter. Und dieser gewaltvoll aussehende Aufprall des Stickstoffs, der ja bei Raumtemperatur anfängt zu kochen, wurde mit Hochgeschwindigkeitskameras gefilmt und dadurch entsteht halt dieser Effekt und ja, gefällt mir auch deutlich besser als das reine CGI-Zeugs. Wie so oft.
Ja, nun, es gibt weiterhin jede Menge Schiffstalk, also dieser ganze auf der Brücke ist was los, könnte die Folge auch heißen, Simon.
Ja. Nicht auf der Kalve, auf der Brücke.
Auf der Brücke ist was los. Aber jetzt merkt man, da hinten fliegt der Marquis Rainer, so nenne ich ihn jetzt auch. Den fangen wir mal ab. Und dann kommt von dem Rainer auch schon ein Funkspruch rein. Es ist nämlich der Eddington.
Schönen guten Tag. Ich bin's, der Eddington. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt. Ich glaube einfach nur, das ist alles zwecklos. Es wird eine Enttäuschung für dich werden.
Aber ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, bitteschön. Und dann schickt er ein PDF per E-Mail als Anhang drüber. Würde ich nicht öffnen?
Nee, könnte ein Kaskadenvirus drin sein.
Ja.
So kamen die wahrscheinlich auch rein auf die Feind.
Da habe ich auch gedacht, jetzt geht's rund. Weißt du, jetzt kommt schon wieder eine E-Mail mit Anhang und die lassen die einfach, ach so, da ist ein Dokument dran, ja.
Er könnte das einfach so ransomware-mäßig alles scramblen und dann musste ja dem Eddington eine Bitcoins schicken und so.
Eigentlich hätte es da so einen Zwischenschnitt auf den Malster geben müssen, der da so sitzt.
Ja, oder der Malster, der ganz schnell läuft, um so ein Netzwerkkabel aus der Wand zu reißen. Les Miserables. Dieses Buch kommt,
und du sollst das lesen,
der Klassiker natürlich, da gibt es eine Figur, der Inspektor Javert, ein französischer Policeman, der den Hauptcharakter verfolgt, weil er Brot gestohlen hat. Und er steigert sich da so rein, dass es bis zur Selbsttötung kommt. Und der Sisko ist der Inspektor Javert.
Ja.
Das will Eddington damit sagen.
Ja, und ich find's schön, Simon, dass wir hier wie in Star Trek 2 typisch Nick Meyer oder aber auch typisch Kahn-Hörspiel natürlich große klassische Weltliteratur aus vergangenen Jahrhunderten reinbringen müssen. In diesem Fall Victor Hugo. Nur sie gehen hiermit ein bisschen anders um, wie wir gleich sehen werden. Das Wichtige aus dieser Szene für mich ist in diesem Fall, dass der Eddington sich schon wieder eigentlich nicht als ein echter Mensch sieht, sondern er sieht sich immer nur durch die Linse von fiktiven Freiheitskämpfenden. Vorhin hat er den Robin Hood gehabt, in der Geste hat er nicht ausdrücklich gesagt, aber hier sagt er, sie sind dieser verrückte Polizist und ich bin dieser Mann, der doch eigentlich nur ein Brot gestohlen hat. Ja, lassen Sie mich da mal, hab doch nur ein Brot gestohlen.
Ja, so melodramatische Helden,
ja,
die sich aufopfern und das ist, da soll das ja auch hingehen, da sieht der Eddington sich und Sisko ist dieser Typ mit diesem Chip on the shoulder, der nicht aufgeben kann, diesen doch so netten Typen zur Strecke zu bringen. Das Geile finde ich, dass Sisko in dieser Unterhaltung das überhaupt nicht verkauft, sondern sagt, komm rüber, dann sprechen wir drüber mit so einem geilen Lächeln. Ich komm nicht. Sagt Eddington, lies mal lieber das Buch. Was sich aber auch herausstellt, ist, dass man das, was man da verfolgt hat, dass es sich nicht um den Eddington handelt, sondern um so eine Sonde, die so falsche Informationen ausgesendet hat. Die Sensoren haben gedacht, da ist jetzt der Eddington, aber ist er nicht, ist eine Sonde. Habe ich jetzt wahnsinnig kompliziert ausgedrückt. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Schon wieder übertölpelt von diesem alten Trottel von Eddington.
Aber warum wollte er uns hier hin? Ja, dann nix wie weg hier. Da muss doch irgendwas draußen sein, außerhalb der Badlands. Da ist auch was draußen der Badlands. Ich brauche mehr Geschwindigkeit. Brauche er auch, kriegt er aber nicht. Und so kann man nicht rechtzeitig zur Malinche kommen, die nämlich in einen Hinterhalt des Marquis geraten ist.
Wieder eine Niederlage, jetzt sehen wir die Malinche auch. Ist das Excelsior-Klasse, Sebastian?
Kann sein.
Also nicht, dass mich das jetzt unfassbar interessiert, was das alles für Klassen sind. Das hat mich noch nie so richtig interessiert. Aber ich wollte es der...
Ja, Entschuldigung.
Excelsior.
Ja, es ist eine Excelsior-Klasse.
Genau, kann man ja wunderbar erkennen. Ja, alles kaputt.
Alles kaputt. Dem haben sie auch mit Kreide so Striche auf die Brust gemalt, dem Colonel Sanders. Damit das so aussieht, als ob er...
Sieht richtig niedergeschlagen aus, ne? Ganze Hähnchen zerkocht und was weiß ich alles. Kein guter Tag gewesen. Wir sind dann im Hinterhalt, alles kaputt. In 2 Tagen können wir erst weiterfliegen. Wir haben aber eine Nachricht abgefangen.
Und er kriegt vom Sisko hier jetzt mal einen Damage-Control-Team und 2 neue Controller-Karten. Schickt ihn Rainer mit einer Controller-Karte rüber auf die Malinche, damit er weitermachen kann.
Okay.
Aber ja, sie haben eine Nachricht abgefangen. Eine Nachricht!
Die muss noch entschlüsselt werden. Und Sisko muss jetzt mit der Defiant die Verfolgung aufnehmen. Dann sagt jetzt auch der Sanders zu ihm, reservier mir schon mal einen Sitz bei der Gerichtsverhandlung. Also es ist auch so ein typischer Kopfspruch. Du hast vollkommen recht. Wie konnte ich das nicht sehen? Du hast vollkommen recht. Und Odo, die Forensik, ja, die soll jetzt diese Message entschlüsseln. Und ja. Odo meldet sich dann auch relativ schnell und sagt, ja, das ist so ein Breen. Also wieder die geheimnisvollen Breen, mal wieder die Breen, so ein Kinderlied.
Das hören wir auch mal ganz kurz. Das klingt so toll. Oder so macht das.
Privat sind die Breen ganz nett. Oh. Ja, also das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Aber worauf es hindeuten könnte, ist, dass die Breen was damit zu tun haben. Da musste ich ein bisschen lachen. Da gibt's nämlich eine Siedlung der Breen, Portas 5.
Ja, nun, die halten sich ja total damit lange auf. Es ist ein jambischer Pentameter, also so Deutsch-Leistungskurs, dieses Lied. Und es reimt sich. Mhm. Und das ist auch eine lixianische Skala. Aber dann, ja, vielleicht geht's einfach nur um Breen. Und du sagst es, da ist eine Kolonie.
Da will vielleicht der Eddington hin, weil der hat ja diese Biowaffen an Bord. Und die müssen kalt gehalten werden. da reicht nicht einfach nur eine Gefriertruhe, sondern du brauchst da eine andere Technologie. Und die Breen, die kennen sich mit sowas aus. Habe ich nicht so ganz verstanden, weil ja, die Breen leben natürlich in der Kälte, aber die müssten sich ja eigentlich eher mit der Wärme auskennen.
Bist du sicher? Es kann ja auch sein, dass die in diesen Anzügen gesteckt haben, auf...
Um runtergekühlt zu werden?
Ja.
Kann sein.
In Wirklichkeit ist da drin nur 3 Grad Kelvin. Oh, jetzt habe ich selbst gesagt. 3 Kelvin.
Alter.
Da, bitte. In Wirklichkeit ist in diesen Anzügen nur 3 Kelvin und auf diesem kardasianischen Planeten, wo die Sial war, da sind ja ein paar hundert Kelvin. Und deswegen müssen die in diesen kalten Anzügen stecken.
Richtig, da hast du recht. Dann habe ich Blödsinn erzählt. Dann wird das so sein. Also die können halt das runterkühlen. Okay, ich habe die Breen noch nie verstanden. Ich finde die auch, die hätte man einfach auch weglassen sollen. Egal.
Findest du?
Ja,
auch später so?
Die kommen irgendwie so aus dem Nix und dann sind die irgendwie da und wir lernen nie so einen von denen richtig kennen und das ist so einfach so ein Plot-Device. Ach komm, machen wir was mit dem Breen. So eine kleine Schachfigur.
Oh, bin ich schon gespannt drauf, wenn wir da mal ankommen.
Ja, ja, da werde ich.
In 2 Jahren oder so.
Dann meldet sich der Geheimdienst von Starfleet, der öfter mal eine Rolle spielt hier in dieser Folge. Und der sagt, wir haben herausgefunden, dass ein Maquis-Frachter in das Breen-System geflogen ist. Vor ein paar Stunden. Ja, dann zählt man natürlich 1 und 1 zusammen, ergibt 2. Da gibt's ja dann auch noch in der Nähe so kardassianische Kolonien. Ich glaube 4 Stück. Und jetzt engt man so die Auswahl ein und kommt darauf, dass es Panora ist.
Und nachdem man gerade mit dem Gerichtsmediziner gesprochen hat, sitzt man jetzt vor dem Plan, also mit Odo, sitzt man jetzt vor dem Plan und sagt, der Don Carmine, der überfällt entweder das Lager an der 7. Straße oder der bricht in die Fleischhalle in Little Italy ein.
Ja.
Was macht er denn jetzt, ne? Ja, so geht das ja hin und her. Also Panora gegen Quartal. Unterm Strich steht einfach, das eine ist zwar wertvoller, aber das andere kannst du besser angreifen. Und deswegen wäre Panora logischer. Und deswegen wird er Quartal angreifen, weil der Eddington ist ja nicht logisch. Logisch, der will uns ja in die Pfanne hauen. Der ist ja unberechenbar.
Könnte auch genau anders sein, aber man entscheidet sich jetzt für Panora.
Nee, für Quartal.
Verzeihung, ja, ist doch auch wurscht. Also
nein,
eine von
diesen also so viel Zeit.
Und da fliegt er dann dahin. Und jetzt, wir werden nie wieder von dieser Kolonie hören. Ich sage es nur. Aber wir fliegen da jetzt mal hin und du hast ja recht. Du hast vollkommen recht. Danke für die Korrektur. Wir sind jetzt da und man findet raus, der Eddington hat schon so eine Kolonie attackiert. Also der hat wieder Futum gemacht. Und jetzt müssen die wieder evakuiert werden und der Frust macht sie auch breit. Also Dax sagt jetzt auch nochmal das, was man sich schon die ganze Zeit auch sieht, der ist uns immer einen Schritt voraus. Schon immer, Eddington war schon immer uns einen Schritt voraus, seit es ihn gibt.
Ja, die Profis sind spät, Simon. Die Profis sind spät hier. Der Eddington ist immer schneller als die.
Das muss man auch erstmal schaffen, diese Zitate, diese Folge einzubauen von der ersten allgemeinen Verunsicherung.
TKKG.
TKKG. Die Profis sind Spee. Hätte ja auch sein in Spee.
Ja, das stimmt. Der Klaus, es hat sowas Eberhardigareskes auch, ja.
2 Maquis Raiders und nicht Reiners hauen ab. Hinterher. In 15 Sekunden ist man da. Und jetzt macht der Eddington wieder so einen Move. So ein Eddington-Move, denn von dieser Kolonie startet gerade ein Transportschiff mit den Kardasianern, die da natürlich weg wollen. Eines dieser Schiffe beschießt das kardasianische Schiff. Das geht kaputt und droht auf den Planeten zurückzustürzen. Und jetzt hat der Sisko dieses Dilemma. Entweder Eddington verfolgen oder die Kardasianer abstürzen lassen.
Vorher hat er von diesen beiden Maquis-Reiners hat er eines zerstört.
Richtig.
Die haben sich aufgespitzt und hat eins zerstört. Das hätte ja jetzt auch das mit Eddington sein können. Von wegen Kriegsgericht.
Ja.
Einfach zerballert.
Stimmt. Oh, das tut uns aber leid, dass das passiert ist.
Ja. Das ist dann auch dieser dreckige Kopf, der den einfach erschießt, obwohl er schon die Hände hoch hat oder so.
Der Sisko, immer wieder dieser fürchterliche Sisko. Da kommen noch ganz andere Folgen. Aber das wird uns hier schon, wird schon vorbereitet hier, ja. Dass der, die will es einfach nicht wütend machen.
Aber du sagst es, die haben jetzt eines dieser kardassianischen Evakuationsschiffe zum Absturz auf die dem Untergang geweihte Kolonie gezwungen. Mein Gott, was war das denn jetzt?
Schon klar. Sisko sagt dann, also Eddington taucht wieder auf, ist wieder hier, ach, Javert, er nennt jetzt immer Javert, was ich auch unfassbar cringe finde.
Ja, schon.
Wir sehen immer, also fürchterlich. Aber nicht schlecht. Das zeigt halt, was Eddington auch für ein Typ ist. Verstehst du? Also ich find's cringe hinsichtlich auf Eddington.
Die haben beide eine Meise.
Nur, dass Eddington gerade einen Planeten unbewohnbar gemacht wird. Aber, gemacht hat, aber das kann er auch, der Sisko. Aber wir greifen vor. Also. Eddington entkommt mal wieder, sagt auch hier, wenn du hinter mir herfließt, sterben die Cardassianer. Klar, die Defiant muss diesen Transporter mitnehmen.
Und er provoziert auch, der Eddington, indem er wirklich so eine Winke-Winke-Geste macht, noch über den Holo-Kommunikator. Und das bringt natürlich den Sisko auch nicht auf 180, sondern mindestens auf 360, würde ich mal sagen.
Und jetzt muss er den Feind mal studieren. Der Sisko zieht sich unten in diese kleine Kantine zurück von der Defiant und vertieft sich in Victor Hugos Les Miserables. Dex kommt dazu und dann reden sie erstmal so über die Qualität des Victor Hugo. Dex sagt einen geilen Satz. Boah, ich wollte schon immer mal den Glöckner von Notre Dame lesen, aber ich schaff's einfach nicht. Es ist mir zu melodramatisch. Dex, I feel you. Und sie sagt auch noch, die Heldinnen sind total zweidimensional.
Ja. Hast du Victor Hugo gelesen, Simon? Oder Victor Hugo?
Ich habe tatsächlich versucht, auch den Hunchback zu lesen und ich habe auch aufgehört. Ist ein Klassiker und müsste man eigentlich lesen, aber mir war das zu langweilig.
Es gibt super Verfilmungen davon.
Ja, absolut. Ja, die Filme habe ich auch gesehen.
Oh, hätte ich jetzt Bock drauf.
Ja,
auf meine. Ja, aber Sisko sagt auch, ja, Geschmackssache, ne? Diese Bücher, das finde ich gut, dass die diesen hier den anderen Weg gehen als Nicholas Meyer und nicht diese Weltliteratur zu sowas super geilem hochjatzen, sondern dass die eher so, naja, schon.
Ja, teilweise ist es ja auch schwer zu lesen.
Weißt du, als wir bei der Frau Brauchmann das gelesen haben, das hat sich schon gezogen oder so, könnten sie auch sagen.
Hat sie, genau. Sisko versucht jetzt auch diesen Javert zu verstehen. Projiziert das auch so auf sich und sagt, ja, der denkt ja, ich bin der Javert und das ist mit dem Javert passiert, der hat sich bis in den Selbstmord reingesteigert und ich bin nicht flexibel genug. Und Dex sagt, der Eddington, der will unter deiner Haut, under your skin. Ist das überhaupt ein deutscher Begriff? Unter deiner Haut? Nee, wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst, was ich sagen will.
Der will, ja, was will der? Genau, unter deiner Haut. Der will dich triezen, der will dich...
Triezen, so.
Ja.
Und Eddington sagt, es ist eines seiner Lieblingsbücher. Das heißt, er ist total fasziniert von dem Buch. Also es wird jetzt wirklich so eine Analyse gemacht von Eddingtons Mindset. Und Sisko sagt, er lebt seine Fantasie aus. Also der sagt das, was wir schon gesagt haben, der denkt sich in diese literarischen Figuren rein und denkt, er ist das Opfer und hilft anderen Leuten. Robin Hood oder Valjean oder halt, ne, all diese Charaktere. So sieht Eddington sich, eine romantische Figur. The Secret Life of Michael Eddington.
Noch ein Filmzitat bezieht sich hier auf den Filmtitel des 1947er Films The Secret Life of Walter Mitty. Da gab es 2017 auch ein Remake mit Ben Stiller. Das habe ich nicht gesehen.
Ziemlich gut.
Ja?
Fand ich.
Der titelgebende Protagonist hält sich für den Helden einer großen Geschichte. Dabei handelt es sich aber lediglich um die Tagträume eines Leisetreters. Und ja, auch Eddington hält sich für den Helden, aber ob er sich als Leisetreter in der Realität sieht, steht auf einem anderen Blatt, würde ich sagen, nein.
Ist er nicht.
Aber Dex, finde ich, macht das gut hier, dass sie ihm so einen mitgibt, obwohl er gar nicht da ist, der Eddington. Und die Frage ist für mich auch, das ist doch pathologisch, was der Eddington wieder ist.
Ja, der hat eine Meise. Er kriegt ja noch einen anderen Grund, warum er vielleicht auch so handelt später, das ist ja nicht sein letzter Auftritt, aber da stimmt irgendwas nicht. Also ihm geht es nicht nur um The Cause, um diese Marquis-Sache, sondern der hätte vielleicht auch irgendwas anderes genommen und sich radikalisiert, um eben diesen Traum das sagt uns die Folge. Und Siskos Strategie ist jetzt, naja, dann geben wir ihm doch, was er will, dann bin ich jetzt mal dieser Bösewicht, den er bekämpfen kann. Dann tue ich nicht so, als wäre ich nett, als wäre ich lieb, sondern dann bin ich einfach mal böse. Und jetzt kommt eine Szene, die ich unfassbar geil gespielt finde, denn Sisko kommt auf die Brücke und er sagt dann so, Mr. Worf, machen Sie die Quantentorpedos fertig. Und das ist wirklich so.
Ja.
Und Worf, was? Was ist die nächste Marquis-Kolonie? Ah, so Los Angeles 3. Mach sie fertig, die Quantentorpedos.
Ja, wie? Worf ist entsetzt. Dex ist auch entsetzt. Oder ich weiß nicht, ob es entsetzt ist oder entgeistert. Oder fassungslos. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Tja, 200 Kilo Trilithium wird da jetzt dran gepappt an diese Dinger. Und das führt dazu, dass man Planeten unbewohnbar machen kann. Und jetzt fliegt man halt zu einer Marquis-Kolonie. Und da habe ich dann auf Pause gemacht und habe mich gefragt, Wie Maquis-Kolonie? Man weiß, wo eine Maquis-Kolonie ist und es gibt Maquis-Kolonien? Ist das sowas wie eine RAF-Zeltstadt?
Scheiße, da hast du einen ganz schönen Fehler gefunden, glaube ich. Ja gut, vielleicht weiß man das. Durch den Geheimdienst. Da gibt's halt ganz viele Sympathisanten von denen.
Warum sind die Maquis dann immer noch ein Problem, wenn man weiß, wo die sind?
Weil man so ja nicht agiert. Also die Sternflotte kommt ja nicht und attackiert in Anführungszeichen ehemalige Föderationsbürger mit Quantentorpedos. Das würde Starfleet ja nie tun. Das ist nicht die Lösung für das Problem, da die eigenen Bürger rauszubomben.
Das ist mir schon klar. Aber du willst ja zusehen, dass du sagst, Leute, komm mal mit und zieht mal auf andere Planeten. Und das Problem an den Maquis ist ja, dass man nicht weiß, wo die sind. Und dass die deswegen Ärger machen. Hm. Aber wenn es heißt, es gibt Maquis-Kolonien, dann heißt das für mich A, man weiß, wo die sind. Und B, wenn der Sprech sowieso schon ist, Maquis-Kolonien, dann hat man denen ja doch jetzt so eine Art Autonomie verliehen. Hm. Weil man spricht ja von denen wie von einem Nationalstaat.
Schon, aber vielleicht ist es einfach nur so intern. Redet man halt davon, indem man sagt, die halten sich halt für Unabhängige. Aber sind sie in Wirklichkeit gar nicht. Weißt du? Eine andere Erklärung habe ich nicht dafür. Es muss ja irgendwie so sein. Okay. Also ich glaube nicht, dass man sie anerkennt, sondern man sagt halt, ja, das sind halt diese Maquis-Keimzellen da.
Ja, also ich fand das ein bisschen spaßig, wenn man, ja, dann. Also
gehen wir mal davon aus, da sind jetzt ganz viele Sympathisanten. Und Cisco fliegt da jetzt hin.
So hätte man ja auch den Eddington bekommen können.
Ja, aber nochmal, die Föderation würde sowas nie tun. Cisco ist jetzt der Bösewicht.
Ja, ja.
Das ist ja das. Er verhält sich jetzt nicht so.
Du musst ja nicht auf die schießen, du kannst ja was anderes machen, wenn du weißt, wo die sind.
Ja, die Frage ist was?
Ja.
Infiltrieren eventuell, aber es dauert. Vielleicht haben sie es ja auch schon gemacht. Der Geheimdienst weiß es ja offensichtlich, wo die sich befinden.
Oder so rausbeamen auf Holodecks.
Wirklich?
Wie damals in der Next Generation Episode mit Worfs Bruder und demnächst in dem 9. Kinofilm.
Ja, möglich.
Jetzt schick mal auf allen Frequenzen eine Warnung raus hier.
So, ich bin der Herr Sisko, guten Tag. In einer Stunde komme ich vorbei und schicke mal so ein paar Quantentorpedos los. Planet wird unbewohnbar sein. Ich empfehle, jetzt mit der Evakuierung zu beginnen. Alle gucken sie an, als hätte er den Verstand verloren. Und er sagt, habt ihr eure Befehle nicht gehört? Auf geht's. Okay, und alle fangen an zu arbeiten. Kira ist übrigens auch da. Also alle sind da jetzt am Start. Und jetzt meldet sich der Eddington. Der hat den Funkspruch natürlich auch gehört. Und der Blödmann sagt jetzt auch noch, Javert, was machst du da?
Ja, dumme Frage, ne?
Ja.
Das, soll ich wirklich glauben, dass du, der Augapfel von Starfleet, das den ganzen Planeten jetzt vergiftet? Ja, du blöffst. Ja, weiß ich nicht. Mr. Worf, Feuer.
Und er feuert.
Ja. Und dann schießt der Worf das raus. Und dann bilden sich auch so giftige Dampfschwaden von den beiden Stellen, wo die Torpedos auf den Planeten geknallt sind. Das Trilithium-Harz heißt es jetzt hier, auch interessant, ne? Das Trilithium-Harz verteilt sich jetzt in der Biosphäre. Es kommt sowohl zur Evakuierung als auch zur Evakuation auf dem Planeten.
Krass.
Ja.
Krass.
Ja.
Eddington ist wirklich entsetzt und sagt ihm auch, du machst doch jetzt genau das, was du bekämpfst.
Ich habe gerade erst angefangen. Ich fliege jetzt zur nächsten Kolonie. Weißt du, was du hier machst? Du machst die Leute zu Flüchtlingen. Ja, du hast, als du die Malinche angegriffen hast, hast du eins bewiesen, dass die Maquis eine unhaltbare Bedrohung ist. Und ich hätte gesagt, du hast das auch schon bewiesen, als du die letzte Bastion vom Dominion hast ausgeschaltet, hast du bewiesen, dass ihr nicht tragbar seid. Aber gut. Und ich eliminiere euch jetzt. Was hast du damals gedacht, Simon, als du das erste Mal gesehen hast, als der Cisco sich so betätigt hat? Weil das ist ja so eine Seite von Cisco, die haben wir vorher noch nie gesehen.
Ich fand's cool, weil es so fresh war, dass Cisco jetzt zu solchen Mitteln greift, zu denen ein Jean-Luc Picard niemals greifen würde. Ne? Captain Janeway vielleicht schon eher, aber für mich war das damals einfach fresh und realistischer und menschlicher. Das habe ich damals, wie sagt man, gefeiert. Weil es ihm so eine Ecken und Kanten verleiht, dem Cisco.
Ich habe es damals auch gefeiert, weil ich es neu fand. Und jetzt finde ich es gar nicht mehr so neu, weil wir ja erst neulich gesehen haben, wie in First Contact der Jean durchgedreht ist.
Ja.
Und das ist ja auch eine Seite von ihm, die wir noch nicht kennen. Und bei der Janeway hast du ja gesagt, gerade schon völlig richtig, die macht ja seit Tag 1 die wildesten Sachen.
Ja.
Und jetzt ist es eigentlich so ab diesem Punkt, dass alle Captains des 24. Jahrhunderts gelegentlich mal ausflippen.
Stimmt. Damals hat es sich nicht so angefühlt. Man war noch viel mehr, also ich war geistig noch viel mehr in diesem Star Trek-Ding drin.
Ja.
Wir reden nett miteinander und wir beschreiten den Highway und nicht den Lowway. Und das ist ja auch, wo man das gesehen hat, in so einem Alter, wo man dann auch ein bisschen älter wurde langsam, wo man auch so ein paar Erfahrungen schon gemacht hat im Leben und wo man halt gemerkt hat, ja, so nett sind die meisten Leute halt einfach nicht. Und ich war damals, habe ich gegiert nach solchen edgier Sachen, weißt du, also Sachen, die sich für mich echter angefühlt haben. Das heißt nicht, dass das andere schlecht ist, sondern das andere ist immer noch dieses Utopische und da müssen wir eigentlich auch hin und das ist auch nachahmenswürdig, aber so funktioniert die Welt halt nicht. Das sehen wir ja bis heute, dass die Welt so nicht funktioniert. Und deswegen, die Frage ist, wie hätte Sisko ihn anders aufhalten können? Weil der hat ja auch, der hat ja diese Planeten unbewohnbar gemacht, einen nach dem anderen, der hat ja nicht aufgehört. Das ist eine absolut drastische Geschichte, die der Sisko hier macht, aber vielleicht gibt's keine andere aus strategischer Sicht.
Also ich glaube, wenn du einen so einen Typen festnehmen willst, der noch nicht mal so krasse Schiffe hat.
Ja, vielleicht, da hast du recht. Ja,
den kriegst du festgenommen, wenn du das drauf anlegst.
Ja, aber haben sie ja nicht geschafft bis jetzt.
Ja,
und
ja.
Der hat schon 2 Kalonien hat er vernichtet.
Ja, das hätte sich sicherlich noch länger gezogen, wenn man das jetzt nicht gemacht hätte.
Ja, und es ist ja trotzdem nicht ganz konsequent, weil was uns ja erzählt wird, ist, die kommen da alle rechtzeitig weg mit ihren Evakuierungsschiffen. So wirklich stirbt da keiner.
Ja.
Und die Episode wäre ja viel härter, wenn Sisko wirklich mal jetzt nehme ich mal das Beispiel, so eine Atombombe über Hiroshima gezündet hätte. Das wäre eine ganz andere Diskussion gewesen. Und da hätte ich schwere Probleme mit. Verstehst du? Da würde ich sagen, was Sisko da gemacht hat, geht gar nicht.
Und ich glaube auch, dass sie das bewusst gemacht haben, um sich die Fanpost zu ersparen oder weil sie auch das nicht erzählen wollen.
Ja.
Aber sie gehen für mich ein bisschen zu weit in diese Defensive rein. Weil mir hätte es gereicht, wenn es heißt, die müssen runter von dem Planeten und die schaffen das alle rechtzeitig. Mhm. Aber jetzt machen sie ja es noch Roddenberriger in Ermangelung eines anderen besseren Wortes, indem sie sagen, ja, aber dieses Trilithium, das ist für alle scheiße, außer für Cardassianer.
Ja.
Und auf dem anderen Planeten, was der Eddington gemacht hat, das ist nur für Cardassianer scheiße. Und deswegen tauschen wir die Bevölkerung aus und jeder hat wieder ein Zuhause. Das ist mir zu viel Roddenberry Hintertürchen Schmonses.
Ja, schon. Wenn sie das erzählen wollen, was sie erzählen wollen, müsste es eigentlich noch ein bisschen drastischer sein.
Ja.
Stimmt. Aber im Kontext zu dem damals fand ich es bemerkenswert. Und wenn ich mich in diesen alten, in diesen jungen Simon hineinversetze.
Ja, in den jungen alten Simon.
In den jungen alten Simon, dann wirkt das auch heute noch nach.
Ja.
Also ich finde das krass, was der Sisko hier macht und bemerkenswert. Und es gibt einem so ein paar Denksportaufgaben.
Star Trek bleibt hier immer noch Star Trek, in dem Fall, wie sie das machen. Die Frage ist, bleibt Sisko immer noch Sisko? Ist das jetzt so ein Punkt, den er überschritten hat, wo man sagt, oh.
Er wird im Laufe der Serie, werden die Herausforderungen immer größer und er wird immer härter, ja. Müssen wir mal beobachten, wie sich das jetzt so entwickelt in den nächsten Folgen. Ob er wirklich, ja, er überschreitet hier eine Grenze, aber ob er dann nicht wieder zurückkommt, erstmal wieder. Müssen wir mal beobachten.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall hat er es ja jetzt geschafft. Ne, die müssen da alle runter. Und er fängt auch direkt an zu schreien, weil der Eddington steht da hinten und guckt sich das Ganze entgeistert an. Jetzt fliegst du zur nächsten Kolonie und dann zur nächsten Kolonie, Worf. Und dann ballern wir da überall das Trilithium-Harz rein. Und Eddington sagt, stopp. Das gibt doch überhaupt, wir halten das jetzt an. Wir hören jetzt auf. Wir greifen keine cardassianischen Kolonien mehr an. Und ich gebe all meine biogenischen Waffen zurück.
Das reicht mir nicht, sagt Sisko. Und dann, es ist interessant gespielt jetzt, ne? Also der Eddington sagt dann, als hätte er es erwartet, als würde jetzt seine Story in seinem Kopf genau dahin gehen, wo er sich das vorstellt. Alles klar, Javier. Ich gebe dir, was du willst. Mich.
Ja, der ist irre.
Jetzt kann er endlich diesen Opfergang antreten, indem er sich ja eh schon sieht.
Also damit sagt er doch eigentlich wieder, du hast zwar dieses hier gewonnen, aber in Wirklichkeit spielst du immer noch meine Geschichte.
Ja, genau.
Und deswegen habe ich hier das Obersagen.
Aber so, das ist es. Genau so. Und dann ist die Folge auch schon im Prinzip zu Ende.
Ich mag ja dieses Gesicht, was Sisko macht. Als der Eddington sagt, du kriegst mich. So ein Gesicht kann ich überhaupt nicht. Der macht so ein böses Breitmaulfroschgesicht, der Avery Brooks. So.
Ja.
Als sich der ergibt.
Kannst du doch ganz gut. Für Cisco ist es ein Triumph mit einem hohen Preis, den er da gezahlt hat, weil er hat immerhin einen Planeten für viele Jahre lang unbewohnbar gemacht. Für ein halbes Jahrhundert.
Außer für Cardassianer.
Ja, die können da natürlich hin. Klar, ja. Hat alles geklappt.
Ja, zurück auf der Station.
Da werden sie von Odo empfangen und der Eddington wird dann da abgeführt von so zwei Starfleet-Leuten.
Sagt auch gar nichts mehr.
Der geht jetzt ab ins Kittchen. Cisco sagt dann noch so wirklich triumphierend zum Odo, Constable, mitnehmen. Mhm. Und dann wird der Eddington so abgeführt. Und dann sagt Dex, glaube ich, sagt das, sagt zu Cisco noch, manchmal liebe ich es, wenn ein Bösewicht gewinnt. Sometimes I like it when the bad guy wins. Ja. Und das ist so ein bisschen, nach dem, was wir da gesehen haben, ein bisschen zu leichtherzig.
Ja.
Für meinen Geschmack hätte ich anders gespielt. Vielleicht mit ein bisschen mehr Zweifel in der Stimme.
Ja, es ist so ein bisschen Ende, ne? Auch durch dieses, hast du das denn mit Starfleet abgeklärt? Oh, ich, hab, ich wusste doch, ich habe was vergessen, ne?
Ja, genau.
Nein, das machen sie nicht, aber.
Nee, das machen sie nicht, das wäre schon krass. Und die Folge ist vorbei. Ciscos Handlungen lösten jede Menge hitzige Diskussionen und Fanpost aus. Stabautor Ron Moore glaubt, dass die Leute sich daran rieben, weil sie den perfekten Diplomaten Picard gewohnt waren und weil dieses Vorgehen mehr an den großen Jim Kirk erinnerte.
Ihr vergiftet einen Planeten, dann vergifte ich auch einen. Das erinnerte Moore an das widerwillige Wettrüsten der Steinzeitleute auf dem Planeten Neural in der TOS-Episode A Private Little War, ja, wo die Klingonen da erst diese Schießeisen runtergebeamt haben und dann am Ende auch, naja, widerwillig der Jim Kirk auch. Und das verstehe ich.
Ja, ich auch.
Jetzt sehe ich das auch.
Moore meint auch, dass Cisco naturgemäß andere Entscheidungen trifft, weil er eben nicht über den Wolken mit der Enterprise von Planet A nach Planet B jettet, sondern weil seine Station mitten im Krisengebiet liegt. Das ist halt dieser Realismuspunkt, der da drin ist. Wir müssen hier bleiben. Wir können ja einfach wegfliegen und ich muss hier irgendwie klarkommen.
Ja, eigentlich könnte der Cisco auch zum Jean mal sagen, weißt du, du hast schon deine zwei Weizen auf. Und ich, also so ein bisschen ist Ben Cisco auch der Rudi Völler von Star Trek.
Ja, richtig. Unheimlich cooler Typ, Rudi Völler. Ich habe diese Doku gesehen und das ist wirklich sehr lohnenswert, auch wenn ein Fußball nicht die Bohne interessiert, was bei mir eigentlich der Fall ist, aber die ist super, die Doku über Rudi Völler. Guter Typ.
Ja, wie Cisco.
Wie Cisco, ja.
Hiernach kamen vom großen Peter Allen Fields übrigens nur noch zwei DS9 Story Pitches, kein eigenes Drehbuch mehr. Ich meine, der Mann war damals im Rentenalter, ne? Aber eine dieser späteren Story-Ideen wird durch Ciscos Verhalten in dieser Episode bereits angebahnt.
Oh ja.
Vielleicht ahnt ihr schon, welche das sein könnte.
Ich glaube, die meisten tun das ja.
Das ist aber eine Geschichte für einen anderen Dienstag.
Ja, Sebastian, was machen wir denn jetzt mit dieser Episode? Das ist ja jetzt echt ein Brett, was wir hier gebohrt haben.
Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer ich finde die gut.
Ich auch.
Ich finde die gut. Ich finde das gut, dass wir hier zwei Leute in so einem Zweikampf haben, die wir tatsächlich auch mal kennen.
Ja.
Und nicht so einen Antagonisten, der für die Folge der Woche aus dem Hut gezaubert wird.
Ja.
Der kommt wieder und wir verstehen schon mal, warum das ein Problem ist, dass er da draußen rumfliegt. Und das führt zum viel höheren Invest von mir schon, wenn ich da reingehe. Wenn ich merke, aha, ist jetzt kein Khan, aber Eddington ist schon auch ein guter Charakter, um sowas zu erzählen. Und dann machen das auch der, ich will immer sagen Kenneth Biller, aber der heißt gar nicht Kenneth Biller.
Sondern? Ach so, der Eddington-Darsteller.
Ja.
Marshall?
Das macht der Kenneth Marshall ja auch wirklich gut. Und der Avery Brooks macht das gut, weil es ist eine Two-Man-Show, ja. Ein bisschen hat der Eric Pierpoint auch und Terry Farrell auch. Aber es geht eigentlich um die beiden Typen. Und die spielen das sehr gut, sehr routiniert, tolle Regie, gut geschrieben. Die Atmosphäre an Bord der Defiant hat auch so ein bisschen was Klaustrophobisches. Diese U-Boot-Atmosphäre, die trägt auch ein bisschen dazu bei, dass man auch das Gefühl hat, man fährt mit so einem schrömmeligen alten Polizeiauto durch Hinterhöfe in Brooklyn.
Ja.
Und verfolgt den und macht dann auch wilde Sachen dort. Nein, das ist einfach gut und stimmungsvoll und spannend. Die Auflösung ist interessant. Ich finde es auch gut, dass die Auflösung streitbar ist.
Ja.
Ich finde es gut, dass man da sagen kann, ich bin dafür, dass der Cisco das so macht. Ich finde es gut, dass man sagen kann, ich bin dagegen, dass der Cisco das so macht. Denn die Qualität einer Star Trek Episode ergibt sich für mich nicht daraus, dass mich das persönlich ethisch beglückt, was ich da sehe,
ja,
sondern dass Fragen aufkommen durch das, was ich da sehe.
Absolut.
Und deswegen gebe ich den Daumen nach oben für For the Uniform.
Ja, vielen Dank, Sebastian. For the Uniform. Also, ich fand die Episode richtig, richtig stark. Sie zeigt ja den Cisco bereits in dieser moralischen Grauzone und legt damit den Grundstein für das, was später nochmal kommen wird und was später nochmal sehr viel intensiver sein wird. Das ist extrem gut gelungen. Er muss eben unter diesem großen Druck, unter dieser Gefahr schwierige Entscheidungen treffen. Und die sind, ja, da ist es eine gewisse moralische Ambiguität, die hier gezeigt wird. Ich fand, dass der Eddington ein echt guter Gegenspieler ist und dass diese Gegenüberstellung, so albern dieser komische Holo-Emitter da auch ist, dieses neue Kommunikationssystem, dass das richtig gut funktioniert hat. Und dadurch wirkt die ganze Episode auch reif. Sie wirkt einfach reif, sie wirkt realistisch. Ansonsten spannend inszeniert. Es gibt sehr viele coole Szenen. Die meisten davon haben wir hervorgearbeitet. Und dieser Punkt auch mit den Les Miserables, klar, das ist so ein bisschen dick aufgetragen. Aber das bringt auch noch so ein bisschen diese literarische Figur rein. Also, For the Uniform hat mir richtig gut gefallen. Ein paar Schwächen hat die Episode. Das haben wir auch alles ausgearbeitet. Aber ich freue mich wirklich auf den nächsten Auftritt von dem Eddington. Und bin voll an Bord bei der Episode.
Ja, schön. Und wenn ihr findet, dass unser wöchentlicher Output auch einen Daumen nach oben verdient habt, dann könnt ihr uns den gerne geben, indem ihr zum Beispiel mal auf Bewertungsplattformen vorbeischaut und unserem Podcast eine wohlwollende Bewertung dort hinterlasst. Da freuen wir uns immer sehr drüber, wenn ihr jetzt mal zuhört und ihr habt dann auch nie dran gedacht, das geht. Und es spült tatsächlich den Podcast in die Sichtbarkeit hinein, wenn sich da sowas tut. Das ist immer sehr, sehr gut. Was uns auch natürlich sehr gut tut, ist, wenn ihr unsere Arbeit entlohnt, indem ihr auf trackamdienstag.de/unterstützen geht, wie ihr für unsere wöchentliche Arbeit uns einen Obelix zukommen lassen könnt. Und damit würde ich sagen, Simon, bleibt uns nur noch der Ausblick auf die nächste Woche. Was passiert denn in den kommenden 7 Tagen?
Am nächsten Dienstag, da haben wir erstmal eine Voyager-Folge. Blood Fever oder auch zu Deutsch, naja, zu Deutsch ist gut. Bonfare. Und vorher am Freitag dürft ihr mir drüben bei der Rückspultaste zuhören, wie ich den Teil 2 aus meinem Leben eines Gaming-Journalisten oder auch Spieleredakteurs, was ich irgendwie passender finde, berichte. Ich kann euch sagen, da bleibt wieder kein Auge trocken. Müssen wir noch aufnehmen. Bin gerade mitten in der Vorbereitung, habe aber schon ein paar sehr, sehr schöne Geschichten zu erzählen. Und nach dem tollen Feedback auf die erste Folge mache ich natürlich gerne weiter. Ist so Ehrensache.
Also schalten Sie auch wieder ein, wenn es heißt Simon Fistrich, meine Jahre auf Computech Island. Und jetzt wünschen wir euch noch einen herrlichen Dienstag.
Macht's gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.
Galaktisch aufs Ohr 2025 Produktion.